Hallo Maike.
Hallo Marc.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Gretchenfrage da draußen. Und ein dickes Entschuldigung und sorry dafür, dass ihr so lange von uns nichts gehört habt. Maike hat es vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, sehr schön ausgedrückt. Sie sagte, naja, das liegt halt auch immer daran, dass dieses Leben so an einem vorbeirauscht und immer irgendwie in die Quere kommt, wenn man eigentlich was anderes gerade machen möchte. Und so ist es auch eben mit dieser Folge gegangen.
Ganz genau. Und ihr habt vielleicht in der Überschrift schon gesehen, diese Episode, die ihr gleich hören werdet, heißt Post aus Rom 1. Und es hat den Grund, dass es noch eine weitere Episode hinten dran gibt, die heißt dann Post aus Rom 2. Und es macht Sinn, dass ihr das auch in dieser Reihenfolge anhört, damit ihr dann auch mit uns zusammen auf dem neuesten Stand seid.
Genau, also wenn irgendjemand von euch der Ansicht ist, ich bin total clever und spule vor, das könnt ihr machen, aber wahrscheinlich werdet ihr die zweite Folge nicht so ganz verstehen, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt. Also, versetzt euch vielleicht, wenn ihr die erste Folge hört, die jetzt gleich im Anschluss läuft, gedanklich mal zurück in die Zeit, als gerade dieses Schreiben aus Rom kam, in eine Zeit so innerer Aufregung. Und wenn ihr die dann fertig habt, dann begrüßen wir euch ganz herzlich zur zweiten Folge Post aus Rom 2. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Gretchenfrage.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen.
Und Duisburg.
Und aus Kiel, wo ich vor mittlerweile fast 3 Jahren in die katholische Kirche eingetreten bin. Was bis zum heutigen Tage nicht nur mich, sondern auch etliche andere Menschen immer wieder neu verwundert.
Weil jetzt gerade in so einen Laden zu gehen, wie jetzt die römisch-katholische Kirche, ist vielleicht der einen oder dem anderen doch ein bisschen befremdlich. Unter anderem auch, weil in der katholischen Welt gelegentlich immer mal wieder so Dinge passieren, wie jetzt gerade wieder passiert sind. Katholiken kriegen, ob sie wollen oder nicht, in unregelmäßigen Abständen Post aus Rom. Zuletzt auch mit einer Klarstellung, die jetzt nicht direkt vom Papst kam, aber von einer seiner Abteilungen. Und der Papst habe es gut geheißen. Na gut, was da genau passiert ist, wissen wir wahrscheinlich gar nicht so genau. Worum geht es? Es geht darum, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da um eine Antwort gebeten wurde oder ob einfach die römische Behörde gesagt hat, ach, da äußern wir uns doch jetzt mal dazu. Weil zum Beispiel, wie bei uns bis zum Essen hier, es ja Überlegungen gibt, ob man, wenn man jetzt also homosexuelle Paare schon nicht verheiraten kann, ob man nicht quasi deren ernsthafte Beziehung nicht wenigstens mit kirchlichem Segen beschenken und bewerfen soll. Und da gab es also ernsthafte Überlegungen dazu. Da gibt es auch Theologinnen und Theologen, die da lange und breite Dinge dazu gedacht und aufgeschrieben haben und in Diskussion miteinander gegangen sind. So, auf jeden Fall passiert das nicht nur hier, sondern an vielen anderen Stellen, vor allem jetzt in der westlichen Welt, genau, auch in anderen Bistümern und so. Jetzt also die Meldung aus Rom, die Kirche hat nicht die Vollmacht, homosexuelle Verbindungen zu segnen. Genau, etwas befremdlich für viele, viele Menschen, insbesondere wahrscheinlich für die Leute, die jetzt nicht einfach heteronormativ unterwegs sind, also Mann, Frau, Kind, sondern sich irgendwie anders dazwischen fühlen oder was auch immer, trotzdem irgendwie Mitglied der Kirche sind und die super engagiert sind in den vielen Gemeinden überall und so weiter. Für die ist das bestimmt auch Grund zur Freude, sowas dann aus Rom zu hören. Marc, was genau war das nochmal für ein Ding? Ich merke, ich rede mich schon wieder in Rage. Das ist komisch. Warum bloß? Das,
Ja, also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, so eine kurze Recap an der Stelle. Also am 15.03., ich müsste jetzt nachgucken, was das für ein Tag war, laut meinem Kalender ein Montag, also der Montag jetzt, der letzte Montag, hat Rom also gemeint, es muss eine Veröffentlichung nach draußen pusten. Und das ist also eine, den lateinischen Titel müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, aber es ist eine Antwort auf einen Glaubenszweifel oder ein Zweifel im Generellen. Und genau, Responsum ad dubium, so heißt es. Und also Antwort auf eine Zweifelsfrage. Und das impliziert ja, dass irgendwer eine Frage nämlich aufgeworfen hat. Und Flo hat es gerade schon gesagt, nämlich die Frage, können wir eigentlich homosexuelle Paare segnen, ja oder nein? Ich habe dazu diverse Theorien gehört. Inwiefern die jetzt alle stimmen, kann ich tatsächlich gar nicht beurteilen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass tatsächlich Bischof Betzing, der Chef der Deutschen Bischofskommission, der Vorsitzende, dass er wohl eine Frage an Rom geschickt hat, nämlich ob das irgendwie möglich sei. Ob das wirklich so ist, kann ich gar nicht beurteilen. Also nimm das bitte nicht für bare Münze, ich habe das nur gehört. Auf jeden Fall hat Rom tatsächlich gemeint, es muss sich irgendwie zu diesem Sachverhalt äußern, aus welcher Motivation heraus jetzt auch immer. Und die Antwort darauf war natürlich, nee, das geht auf gar keinen Fall. So. Und zwar deswegen, weil homosexuelle Beziehungen als in sich dem göttlichen Willen entgegenstehend klassifiziert werden. Und was dem göttlichen Willen entgegensteht, das kann nicht gesegnet werden. So, dann gab es
zwischen... Darf ich da ganz kurz da rein?
Ja, klar, immer.
Entschuldigung, Marc. Bitte. Ich wollte nur noch mal sagen, dass also die Frage, die da gestellt wird, können wir das, Klammer auf, dürfen wir das tun, wird sicher gleich im weiteren Verlauf der Folge von euch ja auch noch mal erschöpfender behandelt. Aber auf meinem Weg in die Kirche hinein, habe ich ja schon gelernt, das findet schon lange statt. Also ob es jetzt erlaubt ist oder nicht, es findet definitiv statt. Und das war einer der Gründe für mich zu sagen, da gibt es schon, also es gibt eine Realität, die von den lehramtlichen Vorgaben einfach abweicht. Und wahrscheinlich auch nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, vermutlich mehr in der westlichen Hemisphäre der Kirchenwelt. Aber definitiv findet das statt. Und es wird ja auch gerade auf dem synodalen Weg, den die deutsche Kirche hier beschreitet, ganz stark auch mit verhandelt zum Stichwort Partnerschaften und Beziehungen. Also da, ich denke mal, dass es daher auch motiviert ist, dass eben diese Antwort aus Rom sich durchaus damit auch eben auseinandergesetzt hat, was eben hier diskutiert wird und dass es eben immer lauter diskutiert wird.
Also das wäre tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht mal so klein, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, als dieses Schriftstück von Rom kam, ging natürlich zwischen Maike, Flo und mir dann die Chatgruppe los und wir haben uns also vortrefflichst mit der flachen Hand vor die Stirn gehauen und überlegt, reagieren wir da drauf, machen wir da jetzt eine Folge zu und so. Und ich habe noch gesagt, lass uns mal eine Woche warten und mal gucken, was da so jetzt in der Weltkirche passiert und mal einfach so ein bisschen die Reaktion abgucken. Ich bin an einem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, wo mir die Begründung, die in diesem Schriftstück da aufgeworfen werden, eigentlich völlig egal sind, weil das alles schon längst ausgetauscht ist. Das fand ich auch ganz interessant. Also ich habe mir über die Woche, das werdet ihr möglicherweise auch getan haben, Entschuldigung, die ganzen Reaktionen so in der Presse irgendwie angeguckt, ne? Katholischer Nachrichtendienst, also KNA und katholisch.de und auch tatsächlich andere Medien wie zum Beispiel in Deutschlandfunk und ARD und so und Tagesschau und die Argumente sind ausgetauscht. Das fand ich halt hochinteressant, dass da also ganz konkret nochmal gesagt worden ist, warum sollen wir uns auch großartig mit Argumenten da bewegen? Alles, was Rom tut, ist, auf das zu verweisen, was sie immer schon gesagt haben und auch wirklich wortwörtlich zu sagen, es gibt keine Veränderung, weil das, was wir immer schon gesagt haben, ist das, was nach wie vor gilt. Und alle anderen weisen halt auf 30.000 Begründungen hin, warum das Unsinn ist und warum wir natürlich auf jeden Fall homosexuelle Paare segnen sollten. Und deswegen, also ich bin an der Stelle, muss ich ganz offen gestanden sagen, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, wir kämen da nachher nochmal drauf, aber ich bin an der Stelle, ich war echt, also als ich das gelesen habe, als dieses Ding kam, ich war sehr, sehr getroffen einfach. Es war echt ein Schlag in die Magengrube, weil ich mir gesagt habe, das kann doch alles bitte nicht wahr sein.
Und jetzt kann man vielleicht an der Stelle, Marc, wenn ich da kurz dazwischen fahren darf, auch nochmal, um das ein bisschen anzuschärfen, auch noch verdeutlichen, warum du jetzt besonders betroffen warst, weil ich habe ja gerade in der Einleitung schon so ein bisschen davon gesprochen, dass es hier im Bistum Essen da ernsthafte, also grundsätzliche Auseinandersetzungen in diesen Fragen gab, eben auch in den Fach- und Arbeitsgruppen. Und wenn ich mich recht entsinne, warst du ja auch Teil in diesem Prozess. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ihr da gemacht habt und wer da was gemacht hat, in wessen Auftrag und warum und mit welchem Ziel und vor welchem Hintergrund überhaupt. Weil ich glaube, das würde halt einfach nochmal auf deutlicher machen, warum du jetzt sagst, ich bin auch davon irgendwie getroffen. So,
ne? Ja, also ich glaube auch, dass es mich möglicherweise nochmal mehr geschockt hat als irgendwie andere an der Stelle. Also im Bistum Essen gab es zwei große Prozesse. Das eine war die Konsequenzen aus der MHG-Studie. Ne? Wir haben darüber mal gesprochen in der Folge zum sexuellen Missbrauch bzw. zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Diese große Studie, wo es halt um die Wiederaufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche seit 1945 geht. Und das Bistum Essen hat für sich gesagt, dass alleinige außer Dienststellen von Menschen, die sich da was zu Schulden kommen lassen haben, kann ja wohl nicht die Antwort sein, sondern wir müssen, ich fand das ganz, ganz interessant, ihr habt das ja in der letzten Folge nochmal kurz angesprochen, dass es eben auch strukturelle Formen von Ungerechtigkeit gibt und strukturelle Formen von Sünde, um dieses Wort mal zu bemühen. Und das Bistum Essen hat halt gesagt, so, und diese Strukturen müssen wir jetzt anerkennen und wir müssen an ihnen was ändern. So, und dann wurden also große Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, also unter anderem so etwas wie Geschlechtergerechtigkeit zwischen Mann und Frau, aber auch die Lebenssituation der Priester und nochmal eben einen Blick auf die Sakramente und all diese Dinge, aber eben auch in einer Arbeitsgruppe mit dem schönen Titel Sexualmoral und sexuelle Identitäten. So, und von dieser Arbeitsgruppe war ich ein Teil, durfte ein Teil sein, durfte da mitarbeiten. Wir haben auch ein großes Ergebnis veröffentlicht, dass alle Arbeitsgruppen haben Ergebnisse veröffentlicht und haben die auch verschriftlicht und am Anfang des Jahres unserem Bischof feierlich übergeben. Am großen Tag der pastoralen Dienste, den wir im Bistum Essen immer einmal im Jahr am Anfang des Jahres haben. Wo eben alle Pastoralreferenten, Gemeindereferenten. Ja, bitte.
Darf ich nur kurz fragen, ist das insofern veröffentlicht, dass das auch frei zugänglich ist oder habt ihr das quasi zusammengefasst und dann dem Bischof überreicht und dort ist es jetzt?
Steht auf der Homepage vom Bistum Essen. Also es ist komplett öffentlich tatsächlich, wobei, nagel mich nicht drauf fest jetzt bitte, es kann sein, dass das in Auszügen auf der Homepage steht und nicht in der kompletten, weil das Dokument hat irgendwie 11 Seiten, kann also sein, dass es nicht ganz da steht, ich meine aber schon. Und also das hat auch tatsächlich, das hat eine theologische Begründung, eine Herleitung, eine Aufarbeitung und eben auch ganz konkrete Konsequenzen, also auch Forderungen, ne, an den Bischof mit formuliert. Und neben so etwas wie der Einrichtung einer Diversity-Stelle für das Bistum Essen und einer wissenschaftlichen Aufarbeitung und einem aktiven Dialog in Form von Fachgremien, die sich eben mit den Humanwissenschaften unterhalten, also wirklich alles Forderungen, ne? Nichts von dem, wo der Bischof jetzt schon gesagt hat, wir machen das, sondern einfach nur ein Katalog an konkreten Umsetzungsmaßnahmen, wo wir glauben, dass sie hilfreich sind, um eben dabei zu gehen und das Verständnis von Sexualität und Sexualmoral auf das Niveau des 21. Jahrhunderts zu heben. Unter diesen Punkten ist eben auch, neben der Veränderung unter anderem auch der Ausbildung des pastoralen Personals, ist eben auch nochmal die Forderung nach der Einführung von Segensfeiern für homosexuelle Paare und diverse Paare und alle, die darunter fallen. Also einfach von zwei sich liebenden Menschen, egal welchen Geschlecht es oder welcher geschlechtlichen Identität sie sich zugehörig fühlen. Darüber hinaus war und bin ich Mitglied des Runden Tisches Segensfeiern. Also das Bistum Essen hat dazu einen eigenen Arbeitskreis gebildet, der sich nur und alleine um Segensfeiern kümmert. Und der heißt offiziell Segensfeiern für Paare, die nicht kirchlich heiraten können oder wollen. Das sind auf der einen Seite homosexuelle Paare, es betrifft aber eben auch wiederverheiratet geschieden oder eben Menschen, die keine, aus welchen Gründen auch immer, die keine kirchliche Trauung wollen, stattdessen aber eine Segensfeier gerne hätten. So, und ich habe eben in diesen beiden Arbeitsgruppen gesessen. Und wir haben, die sind übrigens sehr, sehr, sehr hochkarätig besetzt gewesen. Ne? Also gerade im letzten Teil im Rundentisch Segensfeiern war eben auch ein Weihbischof mit dabei und diverse Menschen aus Hauptabteilungen, Flo weiß das besser, wie die bei uns konkret heißen. Also die heißen Hauptabteilung, aber eben auch Stabstellen, glaube ich, ne? Bei uns irgendwie.
Und ja, das eine sind halt, ja, ist egal, ist wirklich nicht so interessant.
Also tatsächlich, also
zum Organigramm, wie so ein Bistum organisiert ist, machen wir.
Ja, genau, also mir geht's, ich wollte eigentlich jetzt nur sagen, dass das nicht irgendwie eine Gruppe von Leuten ist, die sich mal irgendwie im Hinterhof getroffen haben, sondern dass es eine vom Bischof offiziell einberufene Gruppe ist, die er, also deren Ergebnisse er auch tatsächlich verfolgt und begleitet hat. Und so, und das Bistum Essen hatte tatsächlich an der Stelle, war schon sehr, sehr weit in seinen Überlegungen und war auch schon sehr, sehr weit in seinen Planungen an der Stelle und hatte dann auch schon überlegt, wie man das dann in die konkrete Fläche kriegen kann. Ne? Also was können wir an Hilfen und an Hilfestellungen irgendwie unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern mitgeben. Gerade eben auch, das ist ja auch ein Vorwurf, der von Rom kommt, damit man eben nicht diese beiden Dinge verwechselt, weil im Moment wir ja noch diese Trennung haben zwischen kirchlicher Trauung und Segensfeier, das sollte halt irgendwie nicht das Gleiche sein. Und wer schon mal mit Kirchenrechtlern gesprochen hat, weiß, dass die vor zwei Dingen Angst haben, nämlich das eine ist Beliebigkeit oder auch Willkür und das andere ist Verwechslungsgefahr. Man darf also niemals irgendetwas tun, was man mit etwas anderem verwechseln könnte, das ist ganz, ganz schlimm. Und meine Haltung zu Kirchenrecht als solcher ist ja inzwischen hinlänglich bekannt und ja, tut mir leid, ich kriege das einfach, wenn ich Kirchenrecht und Sarkasmus kriege ich nicht getrennt. Und
naja, besser ein bisschen Recht als völlige Willkür, ne?
Ja, da gebe ich dir ja.
Wobei die Idee, die Idee, den göttlichen Willen irgendwie mit irdischem, mit menschengemachten Ordnungsgedöns irgendwie, das ist schwierig, ne? Also ich bin da gar kein, ich bin da vielleicht jetzt nicht ganz so.
Also
voll sarkastisch immer damit.
Um das vielleicht, also in Wahrheit ist mein Problem damit gar nicht so unglaublich riesig. Ich störe mich nur an manchen Konzepten, die im Kirchenrecht eben deutlich werden, aber das würde jetzt woanders hinführen. Auf jeden Fall, so war halt so die Überlegung, wie kriegen wir das irgendwie umgesetzt und wie kriegen wir es hin, dass wir das so umsetzen, dass es schön wird, aber eben auch der Verwechslungsgefahr nicht Tür und Tor öffnet. Das war tatsächlich auch, und das ist offen gestanden, auch eine Sorge von mir gewesen oder zumindest eine Bedenken von mir gewesen. Wenn man schon sagt, man macht irgendwie zwei verschiedene Feierarten, dann sollten sie sich auch nach außen unterscheiden, weil sonst braucht man keine zwei verschiedenen Arten machen. So. Ganz egal, was ich jetzt davon halte, dass die kirchliche Trauung für Homosexuelle nach wie vor ausgeschlossen ist, was ich für falsch halte, aber gut. Wir haben uns jetzt entschieden, wir machen eine Segensfeier oder wir würden ganz gerne eine machen und dann gehen wir halt diesen Weg. Und dann, das war also wirklich alles tief und gut theologisch und sehr, sehr trennscharf ausgearbeitet und das war alles wirklich großartig und dann kommt so ein Ding aus Rom. Und also ich gebe zu, mein erster Gedanke war, das ist ja super, wofür habe ich die ganze Arbeit jetzt gemacht? Der zweite war, wie können Sie es wagen? Und der dritte war, wenn Sie so weitermachen, kriegen die mich noch wirklich frustriert? Also dann kriegen die mich wirklich noch frustriert. Und das Traurige daran ist jetzt, so aus der Perspektive eines Mitarbeiters eines Bistums gesprochen, das ist nicht die Schuld meines Bistums oder meines Bischofs, ganz im Gegenteil. Also, um da jetzt vielleicht mal ganz, ganz persönlich zu werden, der erste Gedanke war wirklich, boah, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr fürs Bistum arbeite oder für die Kirche arbeite, muss ich fairerweise sagen. Und warum? Also einer der Gründe oder einer der Gedanken, der mich dann zwei Tage später ereilt hat, war, nee, ich häng das hier nicht an den Nagel, also schon gar nicht wegen nur einer einzigen Äußerung, aber ich bleib natürlich Seelsorger wegen meines extrem coolen Bistums und wegen meines extrem coolen Bischofs. So, also ich.
Vielleicht kann man da noch mal ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen, ich wusste das bis vor gar nicht so langer Zeit nämlich auch nicht, dass euer Bischof durchaus ja auch einen Lernweg hinter sich gebracht hat. Und ich finde, das ist totally exemplarisch, weil das ist ja das, was eben vielen überhaupt nicht gelingt. Vielleicht könnt ihr das noch mal kurz erklären.
Das überlasse ich jetzt Flo, weil ich schon so viel geredet habe.
Ja, mach doch mal
Flo. Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht schon mal erzählt haben. Also
okay, das weiß ich nicht.
Ja, ist egal, machen wir einfach mal. Also unser Bischof kam ja, ich weiß gar nicht genau wann, 11, 12 oder was?
Irgendwo da. Oder, ich guck's nochmal nach.
Es ist länger her.
Der war zuvor Weihbischof im Bistum Münster gewesen und kam dann nach Essen und wurde da Bischof. Und kurz nach seiner Einführung in das Amt hier war der bei, sag schnell, wer heißt die?
Anne Will.
Die Talkfrau.
Danke, bei Anne Will. Genau.
Bei Anne Will.
Ja, ja, ja.
Genau, genau. Und da ging es halt unter anderem auch um kirchliche Position zur Homosexualität. Und ich habe das jetzt nicht mehr wirklich klar vor Augen, aber ich weiß halt, dass er da sich eher konservativ klar geäußert hat und gesagt hat, nee, also das ist natürlich einfach quasi, ja, im Wesentlichen das, was Marc gerade so gesagt hat, ist ja gegen den göttlichen Plan.
Also er hat die lehramtliche
und
so weiter, also Position
gegen die Natur vertreten, ne? Und genau, ja. genau, so, das hat er gemacht. Genau. Ich glaube, das macht er auch jetzt noch, aber halt, er hat gewaltig dazugelernt. Also, als ich noch in Ausbildung war, das war, glaube ich, dann 14 oder so, und da war er gerade auf einer Tour durch sämtliche katholischen Schulen und ich habe meine Schulausbildung halt auch an einer katholischen Schule in Essen gemacht und da war dann halt so eine Podiumsveranstaltung mit dem Bischof und da war also vorher schon große Aufregung, da wurden dann in allen Jahrgangsstufen wurden Fragen an den Bischof vorbereitet, aber es sollte auch Platz bleiben für spontane Wortmeldungen und Fragen und so weiter und so fort und ja, also die Aula war voll, der Bischof war da und so im letzten Drittel der Veranstaltung steht also hinten quasi einer der angehenden Abiturienten auf, ein junger Mann, outete sich vor der versammelten Mannschaft und sagte halt sinngemäß, ja, also, ne, also wenn ich mich jetzt, ich entscheide mich ja jetzt nicht gegen Kinder, also der ging es wieder um die Hinordnung der Ehe auf die Erzeugung von Nachkommenschaft und so weiter, sehr so ein typisch naturrechtliches Dingsi, ne? Was auch schon nicht mehr das Einzige ist. Also da ist Moraltheologie schon ein bisschen weiter jetzt, aber ist egal. Also um zurück zum Punkt zu kommen, er würde sich ja nicht absichtlich gegen Kinder entscheiden, sondern würde sich ja dafür entscheiden, mit einem Menschen zusammenzuleben. Ne? Also explizit Verantwortung füreinander zu übernehmen in einer verbindlichen Beziehung und so weiter und so fort. Und daraufhin äußerte sich dann der Bischof so, dass ja, also natürlich gibt es da erstmal überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden, wenn also zwei Menschen Verantwortung füreinander übernehmen wollen, ist das natürlich erst einmal grundsätzlich total gut und richtig und irgendwie auch irgendwie göttlich und ja gut. So. Und da hat man also schon gesehen, hat sich dann doch schon ein bisschen was geändert bei dem Mann. Also insofern gab es da schon einen Lernweg, so weit, dass er halt von einem relativ konservativen Knochen mittlerweile wahrscheinlich in der deutschen Bischofskonferenz, zumindest von den Konservativen, eher so als Linksausleger wahrgenommen wird, was er de facto natürlich überhaupt nicht ist. Also man kann nicht Bischof sein und Linksausleger. Das passiert einfach nicht, ne? aufgrund der Struktur der Kirche. Und trotzdem würde ich sagen, so äußert er sich ja auch immer wieder, er würde, glaube ich, jetzt nie voranpreschen und sagen, wir machen das jetzt mal so. Aber er würde halt auch nie quasi in vorauseilendem Gehorsam Rom gegenüber jetzt Dinge nicht machen. Also ich sag mal ganz ehrlich jetzt so, das, was jetzt aus Rom gekommen ist, der Brief, das ist ja im Grunde absehbar. Und wer ein bisschen Hirn zwischen den Ohren hat und ein bisschen Erinnerungen auch hat, wie Rom sich immer gerne bei so Dubia verhält und so weiter und so fort. Also wenn so ganz harte Fragen kommen, wo es dann richtig ums Eingemachte geht, ist natürlich in der Kirche, wie in allen Organisationen, der konservative Reflex erst einmal der größte. Also de facto, wenn man so eine Frage stellt nach Rom, dann ist eigentlich klar, was dabei rauskommt. Und deswegen war bei uns halt das Klima eher so, wir gucken, was möglich ist, im Rahmen dessen, was wir wissen, was quasi gegeben ist. Und wir machen aber jetzt nicht groß Aufhebens und versuchen jetzt die großen Fragen einfach irgendwie im Alleingang und fürs Bistum zu klären und halt dann in Rom nachzufragen. Weil wenn man in Rom nachfragt, dann weiß man ja, was passiert. Also Deutschland, das schockierende oder das, muss man sagen, das traumatisierende Erlebnis war ja die Diskussion um die schwangeren Konfliktberatung. Ich glaube, das war noch in den 80er Jahren. Mhm. Ne? In den 80er Jahren. Wo dann auch ein paar besonders lehramtstreue Bischöfe aus Deutschland, denen wurde das also zu wild mit der schwangeren Konfliktberatung und dass hier auch Scheine ausgestellt werden durften, woraufhin Frauen dann eben nach Beratung abtreiben lassen durften, dass das quasi in der katholischen Einheit schon passiert, das ging ja aus deren Perspektive überhaupt ganz und gar nicht, und also hat man einen Brief nach Rom geschrieben, damals war es noch Johannes Paul II. Und dann kam halt die Antwort, das geht gar nicht, und daraufhin musste sich dann alles Kirchenoffizielle aus der schwangeren Konfliktberatung in Deutschland zurückziehen, obwohl die da einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Natürlich irgendwie auch vor dem Hintergrund christlicher Überzeugungen, ne? Wie Lebensschutz und so weiter, auf jeden Fall. Ne? So, genau. Und seitdem zittert quasi, also seitdem, das war wirklich ein Trauma für die deutsche Kirche, und seitdem ist man quasi mental sehr, sehr vorsichtig seitens der Bischöfe und so, ne?
Und das ist halt genau so ein Punkt. Also ich weiß nicht, ob wir gleich nochmal irgendwie so einen kleinen Durchlauf machen über die Begründungsstrukturen, also einmal von Rom und einmal eben von den anderen. Wie gesagt, ich finde eigentlich, dass da alles ausgetauscht ist, was da auszutauschen ist. Das ist also irgendwie auch nichts Neues mehr. Ich fand sehr interessant, dass eben genau das dann als Reaktion kam. Also vielleicht nochmal, um deutlich zu machen oder zu Ende zu erzählen, was dann so die Woche über passiert ist. Also es kam dieses Ding aus Rom. Dann waren alle erstmal so ein bisschen so, ha, okay, also genau was Flo gerade erzählte, wer war dann so doof und hat Rom gefragt? warum meint ihr das jetzt sagen zu müssen? Und ich fand auch da, ehrlich gesagt, dass die Einschätzungen da der jeweiligen einschlägigen Medien alle relativ gleich waren. Wir werden als deutsche Kirche momentan total beäugt, ne? Also
genau, auch wegen des synodalen Weges.
Gerade wegen des synodalen Weges. Also wer sich da mal umguckt, ich habe bei uns im Pastoratin gibt es eine indische Schwester, mit der habe ich mich nochmal unterhalten, und die sagte auch so, naja, also die indische katholische Kirche geht schon stark davon aus, dass Deutschland sich immer abspaltet. Das ist in den USA so, das Südamerika sieht das so. Also ganz, ganz viele Bistümer nehmen das so wahr. Ich fand einen Kommentar auf katholisch.de sehr interessant, der sagte, naja, auch diese Frage nach der Behandlung und dem Umgang mit Homosexuellen, überhaupt mit sexuellen Minderheiten, beziehungsweise mit allem, was nicht heteronormativ ist, das ist halt nirgendwo anders so profund und so relevant wie in Deutschland. Und ich habe mich da auch mit Freunden drüber unterhalten, und die sagten, wie, das spielt in anderen Ländern keine Rolle. Nein, tut es wirklich nicht. Also die anderen Länder sind entweder völlig klar auf Linie des Lehramtes und die Bevölkerung halt nicht. So, da gibt es also eine ganz klare Kluft zwischen Kirche und dem Rest der Bevölkerung. Oder aber für die spielt das Thema an sich auch gar keine allzu große Rolle. Ja, also es gibt entweder unglaublich stark katholische Länder, die zumindest offiziell auf katholischer Ebene sind oder auf lehramtlicher Spur sind, oder es gibt eben laizistische Länder wie zum Beispiel Frankreich. Und da ist die katholische Kirche so minimalistisch klein, dass deren Position auch im Grunde genommen zumindest in der gesellschaftlichen Debatte keine Rolle spielt. So, die können sich also durchaus rausnehmen zu sagen, wir sind halt eben der kleine Club, der das halt anders sieht. Und bei uns in Deutschland ist das durchaus eine kirchenrelevante Frage, weil er auch nicht zuletzt bei uns eben aufgrund des Systems, nämlich der Kirchensteuer, da ja tatsächlich Gelder dranhängen. Ja, also wir kriegen ja, das sagt ein Kollege von mir nochmal, in Deutschland wird halt mit den Füßen abgestimmt. Und wenn den Katholiken hierzulande etwas nicht passt, was die katholische Kirche tut, und es ist irgendwie Sache Nummer 50, die ihnen da in der katholischen Kirche nicht passt, dann haben sie halt die Möglichkeit auszutreten. So, und ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später gab es dann eben von einem Seelsorger Burkhard Hose diesen Aufruf, der einmal quer durch ganz Deutschland gegangen ist, sich doch bitte an einer Unterschriftenaktion zu beteiligen, dass man auf jeden Fall diese Antwort aus Rom ablehne und dass man auch weiterhin homosexuelle Paare segnen werde, wie man das ohnehin schon seit langem täte. Das war also ganz, ganz interessant, dass auch das hat nochmal die Runde gemacht. Innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden gab es 1000 Rückmeldungen, die sagten, pack meine Unterschrift da drunter und von mir aus veröffentliche sie auch, wobei das noch nicht ganz klar ist, was die jetzt mit den gesammelten Unterschriften machen.
Also das kann ich aktualisieren. Ich habe nämlich vorhin noch mal ein kleines Fernsehinterview mit Burkhard Hose gefunden. Das können wir auch nachher verlinken. Mhm. Da sprach er jetzt schon davon, dass es schon über 2000 sind, Unterschriften und eben von SeelsorgerInnen quer durchs Land und aber eben auch von Pfarrern und Priestern, die sich da auch ganz klar bekennen. Und da sagt er am Ende, dass sie diese Unterschriftensammlung zusammen eben mit eben auch einer Stellungnahme nach Rom geben wollen.
Ja.
Also erstmal an die Bischofskonferenz, aber dann soll das natürlich auch nach Rom. Und was mich daran einfach so fasziniert, ist eben, dass jetzt gerade was passiert. Es ist natürlich dann eben hier jetzt in Deutschland, aber es passiert eben, dass jetzt im Grunde aus vielen Ecken kommt, wir möchten es eben nicht mehr einfach nur unter Radar tun, sondern wir möchten, dass diese Beziehungen den Segen auch wirklich in voller Freiheit bekommen, so wie sich das eben einfach gehört in einer pluralen, freiheitlichen Gesellschaft und dass da die Kirche eben auch sich dahin entwickeln soll. Und das tut sie definitiv ja auch, aber dass man eben sagt, okay, wir müssen an diese lehramtlichen Aussagen ran und die müssen hinterfragt und revidiert werden, so wie es in anderen Fällen im Verlauf der Kirchengeschichte auch schon gemacht wurde. Und das ruft natürlich ganz, ganz krasse Widerstände hervor.
Das Problem ist halt einfach, dass spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist halt eine wirkliche Revision so ohne weiteres nicht möglich. Und die hat es, also natürlich hat es großen Wandel in der Kirchengeschichte gegeben, was das Verständnis und auch bis hin zu dogmatischen Fragen hat es immer wieder gegeben. Da hast du völlig recht, Maike, ne? Und gleichzeitig kann die Kirche aber nicht einfach irgendwas revidieren und behaupten, sie hätte sich geirrt, denn sie hat sich ja zumindest, also sie hat sich ja am Ende des 19. Jahrhunderts, ja, also unter Pius dem 9. und mit dem Ersten Vatikanischen Konzil und der Unfehlbarkeitserklärung und dem ganzen Kladderadatsch, der quasi ein spätes Zucken auf die französische Revolution und auf die Aufklärung und Demokratisierungsprozesse und so weiter und so fort war, er hat ja quasi sich selber in die enorme Bredouille reingebracht, eben zu sagen, dass sie tatsächlich von Gott aus die Vollmacht hat, immer zu sagen, was richtig und was falsch ist, und dass das irgendwie auch allgemein gültig und verbindlich ist und dass es irgendwie einfach ist. Und wenn jetzt also irgendwas gesagt wurde, dann konnte man das natürlich nicht ohne weiteres wieder revidieren, außer vielleicht in so komischen Einzelfällen. Also ne, hier der, wie ist nochmal der Mensch, der behauptet hat, die Erde würde sich um die Sonne drehen?
Du meinst jetzt Galileo, ne?
Galilei, genau, der ist ja dann auch kirchlich verurteilt worden dafür. Und dann ist also auch in den 80er und den 90er Jahren wurde dann also diese kirchliche Verurteilung aufgehoben. Aber eben halt erst nach einer Zeit, die unglaublich lang war und wo die Frage an sich tatsächlich jede gesellschaftliche Relevanz verloren hatte. Ne? Also es hat einfach wirklich niemand mehr interessiert, dass irgendwer auch der Meinung sein könnte, die Sonne würde sich um die Erde drehen, weil es wirklich einfach wirklich, wirklich, wirklich niemand auch nur noch ansatzweise mehr hat glauben können nach Jahrhunderten. So. Und dann konnte man sozusagen abrücken von einem Urteil. Aber das ist ja nochmal was anderes als, also ein Urteil über eine Person wegen einer Lehre ist ja nochmal was anderes, als die Lehre selber zu revidieren.
Ja,
und das ist so, und das ist jetzt einfach sehr, 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 sehr schwierig und die Kirche steckt halt einfach in der paradoxen Situation, dass ich persönlich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie das möglich ist. Sein soll, außer halt zu sagen, okay, wir haben doch einfach das Maul ein bisschen zu voll genommen damals in unserer Angst, also am Ende des 19. Jahrhunderts, in unserer Angst, was Bedeutungsverlust und auch tatsächlich weltliche Macht angesichts von dem Aufbrechen der alten feudalen Strukturen und dem Vergehen der alten feudalen Strukturen anging. So, ne? Und als wir behauptet haben, wir wären Societas Perfecta und wären von allem getrennt und für uns haben wir immer, also für uns als Kirche haben wir immer die totale Vollmacht, das zu sagen, was richtig und falsch ist. So weitgehend, dass heute tatsächlich konservative Katholikinnen und Katholiken halt auch in dem Bewusstsein leben, sie hätten einfach auch ein Recht von den Bischöfen und dann von den Priestern und dem ganzen Amt, einfach gesagt zu bekommen, was denn jetzt richtig und falsch ist in dieser natürlich zunehmend komplexeren Welt. Und jetzt muss man einfach mal sagen, gerade was jetzt irgendwie geschlechtliche Identitäten und so weiter angeht, wie soll das bitteschön möglich sein, wenn die Kirche ja nicht in der Lage ist, irgendwie, was sie sonst übrigens vor dem Ersten Vatikanischen Konzil immer getan hat, naturwissenschaftliche Erkenntnisse irgendwann halt auch mal anzuerkennen und in die eigene Theologie aufzunehmen und eben damit auch Theologie zu machen und letztlich damit auch wieder Kirche zu verändern und so weiter und so fort. Und das ist, also ich bin da wirklich, keine Ahnung,
in den Diskussionen, die man so führt, gibt es halt immer ganz gerne so diese Standard-Argumentationen, die immer darauf rauslaufen, dass man ja als Kirche irgendwie Einheit sei, als katholische Kirche über die gesamte Welt immer irgendwie Einheit sei und so dieser eine katholische Block, den man da irgendwie beschwört, ja, so einheitliche Kirche. Und Flo hat es diverse Dutzend Male ja schon gesagt, auch hier in der Gretchenfrage, das ist halt pure Fiktion. Das gab es halt nie und das gibt es nach wie vor nicht. Also zu glauben, die katholische Kirche sei auf der ganzen Welt komplett gleich, ist halt grober Unsinn. Und es wäre schrecklich, ja, wenn das so wäre.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde aber so frappierend, ich tue mir ja in meiner spärlichen Freizeit dieses theologische Fernstudium an. Hm. Und da lernt man das schon in den ersten 3, 4 Lehrbriefen, dass es eine Fiktion ist mit dieser Einheit, dass es natürlich immer schon ein Streben danach gab, okay, aber es hat sie nicht gegeben. Und wo ist dieses Wissen, wo geht dieses gelernte Theologiestudiumswissen hin bei den Menschen, die das auch studiert haben, aber später das Gegenteil behaupten? Was passiert da? Also es ist eine andere Frage, das führt jetzt von unserem Thema weg, aber
das ist ja interessant. Das ist ja tatsächlich so. Also ich fand das ja auch, wir haben ja also bevor wir diese Dokumente dem Bischof übergeben haben, gab es diverse Studientage und diverse Konsultationen auch nochmal von Pastoraltheologen, von Kirchenrechtlern, von Fundamentaltheologen und so. Und die sind völlig gefrustet an der Stelle, weil die Erkenntnisse, die sie gemacht haben und die Erkenntnisse, die es eigentlich aber auch schon seit 40, 50 Jahren gibt, weil die keinen Eingang in kirchliche Lehre finden. Das ist ein bisschen das, was ich mal versucht habe zu beschreiben vor ein paar Folgen. Damit, dass wir langsam aber sicher anerkennen müssen, dass alle Theologie nichts bringt, wenn die Verwaltungsvorschriften und das Kirchenrecht, vielleicht kommt daher auch so mein leichter Frust gegenüber Kirchenrecht, wenn das darin keinen Eingang findet, ist es egal. Oder auch.
Ja, oder man kann halt immer nur undercover machen, ne?
Genau, richtig. Also es gab halt in einem Artikel, den ich gelesen habe, auch die Forderung, dass jetzt bitte so etwas mal gemacht wird wie eine Anpassung des Katechismus der katholischen Kirche. Weil solange da drin steht, dass eine Familie aus Mann, Frau und Kind besteht, können wir uns ein Bein ausreißen und argumentieren, was wir wollen. Das Ding wird wahrgenommen als Gesetzbuch und als Regelbuch, was es übrigens nach eigener Definition nicht ist. Also wenn man das Vorwort mal lesen würde, dann wüsste man, dass das so nicht stimmt. Aber so wird es halt wahrgenommen. Und das Gleiche gilt fürs Kirchenrecht. Und wenn das da drin steht, im Kirchenrecht gibt es ja diesen Abschnitt, das sind so diese ganzen 1000er, 1080er Paragraphen irgendwie, wo es ums Eherecht geht. Und da ist ganz klar, dass es hier um Mann und Frau geht. Und solange das die Basis ist für den Verwaltungsakt eines Sakramentes, in diesem Fall der Ehe, können wir uns auf den Kopf stellen. So, und das heißt also, dass da an der Stelle mal irgendwer, Papst, Roter Kommission, andere römische Kongregationen und Verwaltungsapparate hingehen müssen und die Regeln ändern müssen. Und da das da nicht ankommt, warum auch immer, also wir können auch nicht erklären, warum das so ist, aber wir stellen fest, dass die theologischen Erkenntnisse da nicht ankommen. Wir haben in unserem Papier zur Arbeitsgruppe Sexualität und Sexualmoral beispielsweise die Forderung stehen, dass wir jetzt also von einer Kasuistik, also Akt A ist in sich immer gut, Akt B ist in sich immer schlecht, wegkommen hin zu einer Beziehungsethik. Ja, also die Idee ist, dass es darum geht, Beziehungen zwischen zwei Personen, wie auch immer die jetzt geartet sind, irgendwie zu einer gelingenden Form von Beziehung zu machen. Auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt, mit Liebe, in Verbundenheit mit Gott und eben in aller Regel wahrscheinlich, wenn man es denn möchte, mit Nachkommen. So, und also wie kriegt man das denn hin, dass diese Menschen nicht nach 3 Jahren den Nerv das Handtuch werfen, sondern tatsächlich lange, lange zusammen sind und eben eine erfüllte und liebevolle Beziehung haben können. Und das ist eben die Idee der Beziehungsethik. Die Beziehungsethik gibt es seit den 80ern. Meine ich zumindest, dass da mir das erste Buch rauskam, vielleicht auch Mitte der 70er. Also es ist nichts Neues. Und das heißt aber doch auch, dass, dass seit 40 Jahren diese Theologie frei verfügbar und irgendwie lesbar und verstehbar und nachlesbar und auch kritisierbar ist. Und dass man sich mit ihr hätte beschäftigen können, aber ist sie mal irgendwann, ist das ein, hat das Eingang gefunden? Nö, nirgendwo, an keiner Stelle. So. Ich habe, vielleicht nur so als Nebensatz, ich habe mich mit einem Kumpel letztens unterhalten, überzeugter Atheist an der Stelle und arbeitet für eine Kommune und ich habe ihm erzählt, dass Kirche jetzt langsam anfängt, Verwaltungsgerichte einzuführen. Also eine Institution, die zum Beispiel so etwas kann, wie sich Missbrauchsfälle oder grundsätzlich Verstöße innerhalb der Institution anzugucken und die wirklich auch systematisch anzuschauen, zu bewerten und eben auch zu be- und verurteilen. Ja, so. Also es gab es bisher so noch nicht. Und er sagte, ach, guck mal.
Hätte es übrigens gegeben, ne? Also im 83er Kodex war ursprünglich eine kirchliche Verwaltungsgerichtbarkeit vorgesehen, ist ach, dann aber auf dem letzten Meter gestrichen worden.
Ja, so.
Und wäre, wenn das halt drin wäre, hätte das natürlich die Gestalt der Kirche, so wie wir sie heute erleben, in dem Sinne, den du gerade schon erklärt hast, von wegen Recht und Theologie und blablabla, hätte es natürlich enorm verändert, ne, wenn es das gegeben hätte. Also wenn,
genau,
richtig. Aber ja.
Und wir stellen halt fest, dass all diese Dinge irgendwie keinen Eingang gefunden haben und dass man sich dann doch irgendwie dagegen gewehrt hat. So, ich würde gerne, wenn ihr mir einmal ganz kurz diesen einen Nebensatz erlaubt, das Ganze nochmal in einen etwas größeren Zusammenhang stellen, weil in dieser Woche ja nicht nur das passiert ist, sondern weil halt eben sich auch gerade für hauptamtliche Seelsorger dann auch nochmal so ein ganz großer Horizont aufmacht, nämlich einmal die Missbrauchsfälle und den Umgang damit im Bistum Köln, der einfach alles überschattet. Das sehen wir ja, das hast du, Maike, ja auch am eigenen Leibe erfahren, weil es ja dann jetzt euren Bischof auch getroffen hat.
Ja, genau.
Also Bischof Hesse musste seinen Hut nehmen, weil...
Naja, wissen wir noch nicht, ne?
Ja,
nee, das wissen wir noch nicht, aber er hat jetzt zum wiederholten Male quasi seinen Rücktritt angeboten.
Ach so, und dann, okay, dann ist das die richtige Formulierung, okay.
Ja.
Und genau, und dann sind ja der Schwaderlapp, der Ansgar Puff in Köln und den anderen habe ich wieder vergessen, wie der hieß, das war aber deren Offizial, also der oberste Kirchenrechter in Köln, sind erstmal suspendiert worden mit sofortiger Wirkung von ihren jeweiligen Ämtern, weil halt diverse Missbrauchs-Nichtaufarbeitung und aktive Vertuschung halt in ihre jeweiligen Amtszeiten fallen. Das ist da irgendwie mit drin und hinter all dem steht dann sowas wie zum Beispiel auch der synodale Prozess der Bischöfe und der Bistümer in Deutschland und eben auch sowas wie zum Beispiel Pfarrei-Entwicklungsprozesse. Es gibt solche Entwicklungsprozesse ja in sämtlichen Bistümern, soweit ich weiß. Mir fällt jetzt keins ein, das keinen hat. Keinen solchen Prozess, wo sich halt nochmal ganz fundamental auch die Frage stellt, wofür sind wir als Kirche eigentlich da und was sollen wir eigentlich sein? Und das alles so auf einmal, ja, von Maria 2.0 ganz zu schweigen, das passiert gerade irgendwie alles gleichzeitig. Und das ist ein riesen
Ding. So, ja, und ich finde, das ist eben das, wir haben vorhin im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, so man hat oder für katholische Menschen ist es eben oft, gibt es ganz viel Frohes, aber auch ganz viel Traurigmachendes oder auch Wütendmachendes. Und das ist vielleicht auch das, was mir vor längerer Zeit eben diesen Eintritt wirklich auch möglich gemacht hat, zu sehen, es passiert all dieses gleichzeitig. Also es passiert das ganze Festzementieren und Abschmettern von, wie ich finde, sehr guten und menschlichen und offenen Ideen. Aber es passiert eben auch ganz viel Ungehorsam. Und das ist, fand ich, halt das tollste Stichwort jetzt der letzten Tage, dass eben wirklich auch offiziell zu Ungehorsam aufgerufen wird. Und wer weiß, was daraus wird, aber das finde ich eben angesichts der Tatsache, dass es alles eigentlich sehr, sehr traurige Geschichten sind. Also wie kann man sich ernsthaft heute noch hinstellen und Menschen, die in Liebe verbunden sind und verantwortungsvoll Partnerschaft leben wollen, wie kann man denen überhaupt nur irgendwie was verweigern, was mit Liebe und Segen zu tun hat? Also davon mal ganz abgesehen, das ist jetzt komplett untheologisch, sondern einfach nur emotional. Und die Geschichte, die eben jetzt rund um die Aufarbeitungsdramen sich ranken, das ist ja auch ein unglaublich langwieriges, zähes Hin und Her, wo eben auch vorher und also Schuldzuweisungen ausgesprochen werden und ganz klar auch Positionen da aufeinanderprallen. Aber diese Gleichzeitigkeit ist, also Ich bin eben natürlich nicht insofern betroffen, als dass ich eben nicht für die Kirche arbeite. Aber das stelle ich mir schon für Menschen wie euch auch wirklich nicht so einfach vor. Vielleicht, Florian, magst du ja noch mal zwei, drei Sachen dazu sagen, wie es dir aktuell in deinem beruflichen Umfeld dann geht, jetzt so angesichts dieser ganzen Gleichzeitigkeiten, die so passieren.
Ja, also um ganz ehrlich zu sein, betreffen mich die Sachen jetzt im beruflichen Alltag gar nicht so dolle, ne? Also Köln halt nur, dass man halt mal drüber redet und so, weil wir waren ja hier ein bisschen früher dran und sind tatsächlich auch nicht ganz so, also es war auch alles wurstig, aber es war halt nicht so wurstig wie in Köln, ne? Genau, das spielt also nur so am Rande eine Rolle. Jetzt die Frage nach dem Segen für Homosexuelle oder Queere, also sonstige, also nicht heteronormativ lebende Menschen. Ja, also das spielt natürlich eine Rolle, als dass wir halt auch E-Mails bekommen und gefragt werden, ob wir nicht Lust haben, da was zu unterschreiben. Ne? Also im Sinne von, klar, segnen wir auch irgendwie so weiter. Ich persönlich würde sagen, eigentlich ändert sich nicht wirklich was für mich persönlich. Also wenn mich jemand fragen würde, würde ich natürlich sagen, wie die Lage ist und würde zusehen, was halt möglich ist. Ne? Und also auf jeden Fall fleißig weiter segnen. Und ich glaube,
also du hast dich vorher schon und wirst es natürlich auch weiterhin quasi dem Ungehorsam anschließen.
Ja, wobei mir geht es ja gar nicht darum, dass es geht ja wirklich, 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 also dass das dann meinetwegen von Dritten mir als Akt des Ungehorsams ausgelegt würde. Wie gesagt, es ist alles konjunktiv, weil es ist tatsächlich mir persönlich noch nicht passiert. Also ich kenne Leute, denen das passiert ist, aber so, also die gefragt worden sind, ne? Genau, also das wäre mir ja ziemlich egal, weil mir geht es ja in erster Linie, wenn ich jetzt gefragt werde, willst du da nicht irgendwie, guck mal hier, wir wollen da irgendwie auch irgendwie einen religiösen Akt haben, der irgendwie der Qualität unserer Beziehung irgendwie einen Ausdruck gibt und so weiter und so fort, dann sind doch die Leute, die da jetzt vor mir stehen und deren Gottesbeziehung dasjenige, wofür ich jetzt gerade da bin und wo ich so ein bisschen assistieren kann und so weiter, wo ich dann irgendwie professionell tätig werde. So, das ist das, was mich interessiert. Mich interessiert ja an der Stelle jetzt nicht in erster Linie, und das wäre ja auch absurd, also wenn mich an erster Linie immer quasi die Lehre interessierte, ne? Also das müssen die Menschen sein. Wenn es nicht die Menschen sind, dann tut mir leid, kannst du halt vergessen. Also mir braucht keiner kommen und meinen, man könnte sozusagen ausgehend von der Lehre eine vernünftige Pastoral machen. Also man muss irgendwie Menschen und Lehre zusammenbringen.
Ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Genau,
ja.
Ne, genau, aber ich kann nicht da anfangen und überlegen, also wie, meine Pastoral kann nicht sein, das ist die Lehre der Kirche und wie kriege ich die zurück zu den Leuten, wie kriege ich die zu den Leuten. Sondern hier sind die Menschen mit ihren Fragen und ich bin irgendwie ein renn halt irgendwie mit der, die dem Ewigen durch die Welt und bin auch erkennbar als kirchliche Amtsperson, dass ich das halt tue. Und wenn ich angesprochen werde drauf, irgendwie mal ein Stück mitzugehen, egal ob das jetzt eine Beisetzung ist oder halt irgendwie eine Segensfeier oder sonst irgendwas, dann mache ich das halt so. Und das ist, aber das geht ja immer von den Menschen aus, ne? Und alles andere ist
ich glaube aber, dass genau das ist es, was glaube ich in der Wahrnehmung auch nach draußen, also jetzt auch außerhalb der kirchlichen Bubble irgendwie genau das ist, worum es dabei geht. Also kirchenkonform zu sein, regelkonform zu sein. Ich fand das so interessant, dass in der Folge mit Thorsten ja selber sagte, er hat da total Angst vor, in der Kirche irgendwas falsch zu machen. Und ich habe kopfschüttelnd davor gesessen. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das klar ist. Er sagt das nur ganz kurz, also ihr beide habt ihr die Folge mit Thorsten zusammen aufgenommen und ich habe gesagt, komm, ich schneide die. Was mich in die schöne Situation versetzt hat, dass ich also zum ersten Mal eine Gretchenfrage-Folge gehört habe, ohne Teil von ihr gewesen zu sein, was irgendwie sehr süß war. Und ich saß also wirklich fassungslos davor und sagte, ja, genau das ist es, was wir Leuten antun im Moment. Ja, dass die mit Angst zu uns kommen. Und Flo wird diesen Moment kennen, weil denn jeder Seelsorger kennt, dass man irgendwo ist, egal wo, in der Kneipe, auf einer Party, egal was, und Leute fragen einen, wer bist du und was arbeitest du? Und man antwortet, ja, ich bin halt Seelsorger für die katholische Kirche. Und die Reaktion, die dann unfassbar oft kommt, ist, ja, ich bin ja nicht mehr in der Kirche, aber meine Kinder sind getauft. So ein Rechtfertigungsreflex. Und mich macht das immer völlig fertig, weil ich denke, ich wollte nur ein Bier trinken und mich mit dir unterhalten und ich wollte nicht, dass du dich wegen mir jetzt schuldig fühlst, weil du deine religiösen Pflichten nicht erfüllt hast. Oder das meinst, deine religiösen Pflichten nicht erfüllt zu haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich der größere Rahmen ist, unter dem, vor dem, in dem das hier alles stattfindet, was hier gerade passiert, nämlich eine inhärente und fundamental unterschiedliche Auffassung, was Seelsorge ist. Und dass wir halt auf der einen Seite das haben, was Flo gerade beschrieben hat. Seelsorge ist die Begleitung von Menschen, das Zusammenkommen mit Menschen, das Lernen von Menschen unter dem Vorzeichen der Religion, der Spiritualität, des Kreuzes, Jesus Christus, was auch immer. Also ich tue das, was ich tue und ich mache meinen Job, den ich mache, weil ich das Gefühl habe, dass Gott das von mir möchte. Ja, also das ist zumindest meine eigene Motivation an der Stelle und dass das mein Sinn und Zweck hier auf Erden ist. So, kontra, das ist eine Lehre, diese Lehre muss jetzt irgendwie und notfalls mit Gewalt in die Menschen rein und sie haben dem zu folgen.
Es interessiert halt, oder heute, warum sollte jemand heute noch, keiner kommt mehr heute noch, also ganz wenig Leute kommen heute noch zur Kirche, weil sie halt diesem 19. Jahrhundert Weltbild anhängen, ne? Wo halt ganz klar ist, was die Rolle der Kirche ist. Die Menschen brauchen unbedingt die Liebe Gottes und sie brauchen, weil die Liebe Gottes gibt es halt durch die Sakramente, also brauchen sie die Kirche, die die Sakramente verwaltet und so weiter, sonst kommen die Leute ja im Leben nicht klar und so weiter. Die Leute, Entschuldigung, scheißen darauf. Die meisten Leute interessiert es nicht. An Lebenswendepunkten, da hat man, ist man irgendwie spirituell offen und da geht es dann schon darum, irgendwie, da möchte man sich auch irgendwie mit der, die dem ewigen, wie ich das da jetzt mal so nenne, irgendwie in Verbindung setzen oder da irgendwie eine Verbindung auch rituell sichtbar machen und so weiter. Aber das Grundproblem der Kirche in unseren Breiten ist es ja doch, dass sie nach wie vor meint, sie hätte Antworten auf drängende Fragen von Menschen. Mhm. Und das ist aber nicht der Fall. Also wenn man jetzt mal, Deutschland ist noch so ein Land, ich habe neulich also mit einem Pastoraltheologen der in den Niederlanden lebt und arbeitet, gesprochen, oder der Professor ist.
Jan Loffelt übrigens.
Da gibt es halt irgendwie, da gibt es 8 oder 10% irgendwie, die insgesamt, nein, es gibt, weiß nicht, 20, nein, die Percentages müssen wir nochmal nachgucken und so weiter. Also das ist einfach kein christliches Land und den Leuten fehlt halt auch nichts. Also die Vorstellung, man müsste nur die eigene Botschaft endlich mal modern ausdrücken, ne, oder wieder nochmal ein bisschen härter, so wie das früher war, dann kommen die Leute wieder in die Kirche. Das ist natürlich, das stimmt einfach nicht. Die meisten Leute sind einfach sehr, sehr glücklich ohne Gott und ohne Kirche und ohne Glaubensgemeinschaft und ohne irgendwas. So, die kommen einfach klar. Und, genau. Und das ist natürlich eine radikale Verohnmächtigung von Kirche als Organisation und eine total krasse Anfrage, weil die, also von wir verwalten, wir haben die wichtigste Rolle überhaupt auf der Welt und stehen auch im Kontakt mit der größten Macht, die in der Welt ist, bis hin zu völligen Bedeutungslosigkeit, weil es interessiert wirklich niemanden. So, ne?
Das macht das also, halt nochmal so, ja, total spannend, wenn dann sowas kommt, wie, ja, aus Rom, entschuldige, Maike, wenn ich da einmal kurz ins Wort grätsche.
Ja, na klar.
Das macht das halt nochmal so besonders lustig, weil, oder auch erschreckend und frustrierend, keine Ahnung, ich kann die Emotion gar nicht genau fassen. Wenn dann so ein Ding aus Rom kommt, weil das einfach nochmal deutlich macht, dass die Haltung dahinter die ist, dass man ohne die Kirche nicht ins Himmelreich kommt. Das ist eine ganz klare, wer heißt das, Keyholder-Position. Ja, also ich bin der Schlüsselverwalter und ohne mich geht's nicht weiter. Ja, und diese Haltung, dass ich als Kirche, als Priester, als Seelsorger meinen Selbstwert daraus ziehe, dass ich weiß, dass ohne mich eine Verbindung zu Gott unmöglich ist, ist genau diese Haltung, die da deutlich wird. Und das ist genau das Erschreckende und das Grauenerregende an der Stelle, weil das natürlich, also mal abgesehen davon, dass es faktisch Unsinn ist, theologisch nicht haltbar ist, ist es auch hoch unchristlich, wie ich finde, weil genau die Idee, wenn man das Neue Testament sich mal anguckt, ja, genau die ist, dass jeder Mensch in der Lage ist, ohne den Ritus eine Verbindung zu Gott zu finden. Das ist ja genau der Unterschied zwischen Gott, der Herrscher über alles, der unglaublich weit weg von mir ist und wo ich dann irgendwie Tempel und Pharisäer und keine Ahnung, Rituale und alles Mögliche brauche, damit dieser Gott irgendwie mit mir in Kontakt kommt. Ja, und das kann ich also unmittelbar gar nicht tun. Ich brauche immer jemanden, der für mich vermittelt. Dagegen stellt Jesus ja genau gerade eben die Überzeugung, Gott, mein Vater. Was gibt es denn Unmittelbareres als den eigenen Vater? Und er ist der Vater für alle oder die Mutter oder was auch immer. Ja, und das ist genau der Punkt.
Und das ja, und er erhebt ja auch den Vorwurf, dass die religiöse Verwaltungsobrigkeit den Schlüssel zum Himmelreich festhalten will.
Genau.
Und den Leuten den Weg versperrt. Und da, finde ich, hat man durchaus so das ein oder andere Déjà-vu, wenn man jetzt in die heutige Zeit guckt.
Das ist ja genau der Inhalt dieses einen Gleichnisses, wo Jesus gefragt wird, ist gar kein Gleichnis, der Erzählung im Neuen Testament, wo Jesus gefragt wird, wie sieht's denn aus? Würdest du einen Kranken am Sabbat heilen? So, weil am Sabbat halt Arbeitsverbot herrscht. Und ich stelle mir dann jedes Mal vor, dass Jesus diesen Pharisäer anguckt und ihm sagt, ernsthaft jetzt? Also wirklich, ne, Tisch, Kopf, wirklich, ja, genau. mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen, das ist dein Problem. Wirklich, das ist dein Problem. Es geht nicht um die Frage, ob das regelkonform ist, es geht um die Frage, ob jemand krank ist und ich ihm helfen kann. Und es ist völlig egal, ob es Sabbat ist, morgens um 3 oder ob ich gerade im Urlaub bin oder was, sondern das ist Christenhaltung an der Stelle.
So, und da würde ich gerne nochmal an Flo gerade anschließen, weil das Beispiel, finde ich, passt genau gut, wo du, Flo, gesagt hattest, dass wenn Menschen zu dir kommen mit einem Anliegen oder so, dass du dann für diese Menschen einfach da sein willst und dass es einfach erstmal egal ist, was jetzt da lehramtlich dahinter steht oder nicht, sondern da ist eine Anfrage und du kannst die Menschen begleiten und du tust das eben, fertig, Punkt, basta. Und genau das habe ich ja eben nicht nur von euch, sondern auch eben von vielen anderen katholischen Menschen erlebt, auf meinem Weg, mich mit dieser Kirche zu beschäftigen. Und das hat dieses Angstbild, was von dem der Thorsten in diesem kleinen Beispiel ja erzählt hat, hat das für mich auch total eingerissen, weil ich eben ja ganz, ganz lange überhaupt gar keine Ahnung hatte und nur den Blick von außen. Und der Blick von außen ist, diese Kirche ist ein angstmachender Moloch. Und der ist einfach nur, also der unterdrückt und der schließt aus. Also das ist ja das, was quasi in der Außenwirkung, bis auf jetzt die ganzen netten karitativen Geschichten, so die Außenwirkung ist. Und das eben quasi hinter die Kulissen zu gucken und nach eben solche Menschen wie dich dann, Flo, zu treffen, die eben sagen, ich pfeife da jetzt einfach erstmal drauf. Sondern ich
würde
das
nicht aus mal sagen, dass ich da jetzt aktiv drauf pfeife, so.
Nein, aber sondern dass du
ich denke da gar nicht erstmal dran, so.
Ja, Entschuldigung. Aber du hast ja auch mal irgendwann Theologie studiert und hast das hast ja auch gelernt, was quasi im Regelwerk steht und dass du dich eben dann aber auf deine eigenen Wege begeben hast, so, um das mal so zu sagen. Und das war eben, ich finde, sowas ist eben, das ist der einzig gangbare Weg, irgendwie für die Menschen da zu sein in ihren Situationen, in denen sie eben einfach Unterstützung und Begleitung brauchen.
Ja. Ja, ja, und da sind wir, ich glaube, da gibt's, also es ist ja nicht von ungefähr, dass du auch vielen solchen Menschen begegnet bist, weil viele natürlich so unterwegs sind auch, ne?
Ja.
Genau. Und sogar noch die, wo wir dann im Inner Circle sagen würden, das sind jetzt aber richtig konservative Knochen, sogar die sind ganz häufig in der konkreten einzelnen Begegnung natürlich super zugewandt und würden sich dann halt ihren Teil denken und würden das vielleicht auch sonntags entsprechend verkünden, was jetzt die Lehre der Kirche ist und so weiter. Aber im Moment der Begegnung würden sie wahrscheinlich auch nicht damit sofort jetzt kommen und würden irgendwelchen Leuten irgendwas halt um die Ohren klatschen.
Jetzt ja, von wegen Lehre der Kirche. Ich meine, klar, da haben die sozialen Netzwerke haben da ja auch nochmal so ihre eigene Schärfe so. Aber eben nochmal das ganz konkrete Beispiel mit den Segensfeiern, das ist mir schon auch eben in Gesprächen so erzählt worden, auch von Ordensmenschen zum Beispiel, die gesagt haben, also wir tun das auf Anfrage schon, aber wir können das auf keinen Fall hier in der Kirche machen. So, weil das geht eben nicht. Wenn das irgendwie weitergetragen wird an die entsprechenden Stellen, dann gibt es eben irgendwelchen Ärger. Und was jetzt wirklich für Konsequenzen drohen würden, ich habe gar keine Ahnung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich stecke so tief in dem Thema auch gar nicht drin.
Die auch nicht. Maike, das ist ja genau der Punkt, ehrlich gesagt.
Also ja, aber sie werden ja angefragt, ne? Sie tun es ja, aber sie tun es dann in irgendwelchen Wohnzimmern oder draußen unter einem Baum, was nein, ja auch schön ist und wunderbar.
Aber es gibt genau das. Es gibt genau diese seltsame Form von vorauseilendem Verbotsgehorsam, möchte ich es mal nennen. Mhm. Ist eine ganz komische Struktur. Also es gibt auf der einen Seite gibt es sehr diffuse Androhungen, die in aller Regel mit dem Satz beginnen oder enden, da wäre ich vorsichtig. Sonst kommt da nichts. Es kommt nur dieser Satz, da wäre ich vorsichtig.
Ja.
Wo du halt, Flo zieht es schon alles zusammen. Das ist so ein Satz, der ganz gerne mal dann kommt, wenn gar nicht klar ist, was für Konsequenzen drohen. Man möchte es aber auch nicht rausfinden. So.
Ja, ja.
Ne? Und auf der anderen Seite ist gar nicht klar, was da eigentlich konkret für Konsequenzen daraus folgen würden, wenn man es denn trotzdem täte, weil es ist ein Segen. Tatsächlich gibt es bei bestimmten Akten, gibt es ganz klar definierte, da weiß Flo jetzt besser als ich Bescheid, weil er bei uns in der Mitarbeitervertretung sitzt, gibt es ganz klar beschriebene Konsequenzen für Seelsorgerinnen und Seelsorger. So, das ist so. Ja. Es gibt auch diesen einen Sachverhalt, der ist auch im Kirchenrecht beschrieben, der Eucharistie-Simulation. Also wenn ich jetzt eine Eucharistiefeier feiern würde, obwohl ich gar kein Priester bin, hat das klar beschriebene Konsequenzen im Kirchenrecht. So.
Genau, wirst du bestraft.
Genau, und ich weiß gar nicht, ob das die Exkommunikation als Tatstrafe bereits nach sich zieht, aber das gibt es ja dann auch noch eben dieses Rechtskonstrukt, dass die Exkommunikation gar nicht vom Vatikan verhängt wird, sondern die Exkommunikation...
Man sich selber zu.
Genau, die passiert halt in dem Moment, wo du das tust, was du nicht darfst, und der Vatikan stellt das nur fest. So, und nicht drüber nachdenken, ist so. Und die... die konkrete, aber das passiert ja nicht, wenn du Leute segnest, wo es einen Dissens darüber gibt, ob man das jetzt darf oder nicht. Und gerade jetzt bei diesem Thema Segnung homosexueller Paare ist genau das der Punkt, dass gar nicht klar ist, was für Konsequenzen folgen würden. Ich kann dir sagen, was praktisch an Folgen passiert. Da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen geweihten Angehörigen des Standes der Seelsorgerinnen und Seelsorger und Nicht-Geweihten. Also die in meiner Wahrnehmung zumindest, Flo mag mich da bitte korrigieren, sieht es für die Laien immer ein bisschen schlechter aus, weil die halt einen Arbeitsvertrag haben und man sie im Zweifelsfall feuern kann. So. Wobei ich damit gar nicht sagen möchte, dass das alle Nase lang passiert, sondern einfach nur, das ist so, da gibt es halt ein Arbeitsverhältnis und dieses Arbeitsverhältnis ist rechtlich festlegbar und da kann der Arbeitgeber sagen, so, das haben wir aber anders ausgemacht und du verstößt gerade gegen geltendes Recht deines Arbeitsvertrages und jetzt entweder bekommst du eine Abmahnung oder aber wir stellen fest, dass wir dich jetzt irgendwie sofort fristlos kündigen müssen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt in großem Stile passiert. Und dann gibt's halt eben nochmal die geweihten Häupter, die alle ein völlig anderes arbeitsrechtliches Verhältnis haben, nämlich die bekommen gar kein
arbeitsrechtliches.
Genau, es gibt nämlich gar keins. Also die bekommen eine sogenannte Alimentation. bei den Priestern ist das so, dass die eine Alimentation bekommen. Bei Diakonen ist nochmal was anderes, ob das sogenannte ständige oder scherzhaft innerkirchlich unanständige Diakone sind, also ob das Diakone mit Zivilberuf sind oder nicht. Und wenn es Diakone sind, die halt hauptsächlich und hauptamtlich nur für die Kirche arbeiten, dann gilt das für die auch, dass die halt eine eigene, die haben dann eine eigene Aushandlung, eine eigene Regelung, jeder Diakon für sich, zumindest im Bistum Essen ist das so, was er denn jetzt bezahlt bekommt. So, und weil halt das Bistum dann eine bestimmte Form und eine ganz besondere Form der Fürsorgepflicht für diese Menschen hat. Das steckt ja auch so ein bisschen im Wort der Alimentation schon drin, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten eines Bistums darauf zu reagieren. Bei diesem speziellen Fall der Segnung homosexueller Paare erlebe ich bei den Geschichten, die ich gehört habe, nicht nur unser Bistum, sondern auch andere Bistümer, dass der Bischof den jeweiligen, in diesem Fall geweihten Seelsorger möglicherweise einbestellt, ihm erklärt, dass er das bitte nicht tun soll und wenn er es doch macht, dann bitte so, dass es keiner mitkriegt. Ende der Diskussion.
So. Ja, ziemlich genau so, ne?
Genau. Mehr passiert da eigentlich nicht. Wenn man es natürlich jetzt drauf anlegt, Ja, und da muss man aber nochmal hart unterscheiden. Also wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sage, so, ich habe jetzt hier 3 Fernsehkameras stehen und ich, Marc Bothe, segne jetzt im Namen des Bistums Essen und meines Bischofs Franz Josef Overbeck ein homosexuelles Paar, dann hätte ich meinen Bischof halt in eine echt unangenehme Situation wahrscheinlich gebracht. Ich habe gar keine Ahnung, wie der reagieren würde, aber ich könnte verstehen, dass er sauer wäre, weil ich ihn vorher nicht gefragt habe und all diese Dinge. Aber dann ist die Begründung eine andere, weil dann habe ich was gemacht, was mit der Bistumsleitung nicht abgesprochen war. Und da hat jeder Arbeitgeber ein Problem mit, wenn seine Mitarbeiter etwas tun, was offenkundig irgendwie nicht klug war. So, und was den Arbeitgeber dann in Zugzwang setzt. Das ist natürlich immer unfair, aber dann ist das der Punkt. Aber nicht, dass dieser Akt als solcher. Und das ist halt alles gar nicht klar, was da wirklich passieren würde an der Stelle. Ja, und ob das wirklich schlimm ist. Aber es gibt eben diese innere Haltung, oh mein Gott, es könnte was Schlimmes passieren. Ich glaube, wir lassen das mal besser. Und,
ja,
und
was das ist halt die eine Sache.
Genau, was wir momentan merken, und dann höre ich auch auf zu monologisieren hier, was wir momentan merken, ist, dass immer mehr Leuten klar wird, und immer, also mit Leuten meine ich jetzt immer mehr Seelsorgerinnen und Seelsorgern klar wird, dass die Konsequenzen entweder nicht so schlimm sind oder dass sie aktiv bereit sind, sie in Kauf zu nehmen, zumal es ja jetzt inzwischen schon 2000 Menschen gibt, die diese Haltung teilen anscheinend. Wenn man diese Unterschriftenaktion da mal als...
Offiziell immerhin, ne? Es sind ja wahrscheinlich genau. Noch viele mehr.
Genau, ist auch nochmal die Frage, wer hat denn sich getraut, da wirklich eine Unterschrift runterzusetzen? Aber es sind 2000, die sich getraut haben, das kann man halt auch nicht ignorieren. So, und das würde ich ganz gerne auch nochmal, so ein ganz kurzer Fingerzeig, ich finde es auf der anderen Seite auch hochproblematisch, dass also diese Reaktion von Rom wiederum eine Reaktion in der deutschen Kirche auslöst, die dann in so etwas wie einem, ja gut, was die in Rom sagen oder nicht, ist uns auch egal, endet. Also das ist halt auch nochmal so ein
das
Punkt.
Das ist halt, ne? Also es handelt sich natürlich auch um ein politisches Ränkespiel. Also das werden natürlich Konservativos, die eben zum Beispiel Probleme haben mit dem ganzen synodalen Weg und so weiter und überhaupt einfach Probleme haben mit den Fragen, die da im Hintergrund stehen, also Kirche und aufgeklärte Welt und Machtverlust und das, was ich vorhin schon gesagt habe, das 19. Jahrhundert und blablabla, so, die werden natürlich diesen Zweifel gehabt haben und werden um Klarstellung gebeten haben in Rom bei der entsprechenden Stelle, wohl wissend, dass das natürlich bei den eher liberalen und aufgeklärteren TheologInnen und auch Seelsorge praktizierenden natürlich genau das auslöst, was es jetzt tut. Ne? Und das sorgt natürlich einfach für eine weitere Spaltung der Kirche. Ne? Also beziehungsweise eine Spannung und vielleicht auch eine Spaltung. Und das hat es halt alles schon mal gegeben. Ne? Also wenn man guckt, wie genau jetzt zum Beispiel dieses Unfehlbarkeitsgedönse da dogmatisiert wurde, das ist genau so passiert, da war die Kirche halb geteilt und da haben halt die Befürworter dieser absurden Lehre, Entschuldigung, die ja schon immer, ja, genau, die haben halt dermaßen laut Lärm geschlagen und haben sozusagen dafür gesorgt, dass die es ablehnten, ihre Ablehnung so laut zum Ausdruck gebracht haben, dass die Spannung nachher so groß war, dass die eher Liberalen und die dagegen waren, halt einfach dann abgereist sind, damit sie eben keine Kirchenspaltung herbeigeführt haben.
Genau.
Also die Menschen, die sich dem konservativen Reflex hingeben, die wissen in aller Regel auch, dass sie natürlich auch bessere Chancen haben damit. Also jetzt sagen wir, wenn es jetzt nur um Politik und um Intrige und um Macht geht, so wie das jetzt ja quasi so ist, natürlich gehen die gestärkt oder in ihrer Position gestärkt am Ende hervor. Aber das ist natürlich ein Führersieg, weil es ja, sag mal, die Situation der Kirche insgesamt, also die Situation der Kirche in der Welt, die sich weiterdreht und so weiter, natürlich nur noch mehr verschärft. Oder, sag mal, die Irrelevanz und dass die Leute ausdrehen und mit Füßen abstimmen, halt nur noch beschleunigt. Was denen im Zweifel natürlich egal ist, weil sie sind ja der heilige Rest und fühlen sich von Gott besonders berufen und geliebt und so weiter und so fort. Und ja, also ich, wie gesagt, das ist ole ole.
Genau, was ich halt versucht habe zum Ausdruck zu bringen war, dass ich es halt wirklich schwierig finde, wenn wir uns da, also ich meine, ich glaube nicht, dass wir als Kirche, als Bistum oder als Weltkirche, dass diese Idee dieses monolithischen Blockes, dass die für irgendetwas einen wirklich großen Nutzen trägt. So, also ich habe gar kein Problem damit, wenn katholisch sein in Südindien ganz anders aussieht als bei uns. So, aber was man natürlich auch nicht will, ist sich jetzt so komplett abwenden. Ja, also das ist ja schon etwas, was irgendwie Katholizismus auch ausmacht, nämlich dem Wortsinn nach allumfassend zu sein und nicht irgendwie sich in kleinen Sekten, die dann auch einfach deutlich weniger schlagkräftig sind, zu ergehen, denn es gibt ja umgekehrt auch durchaus gute Gründe, warum es Sinn macht, als große Weltkirche wahrgenommen zu werden, weil man nämlich gehört wird. Und wenn Papst Franziskus in den Irak reist und da also irgendwie Bemühungen um Frieden und um Menschlichkeit irgendwie anstößt, wenn er sagt, es kann auf gar keinen Fall sein, dass die Europäische Union Pushbacks an den Grenzen macht und Leute im Meer ertrinken lässt, dann sind das Dinge, auf die man hören kann. So, und da macht es einfach Sinn, dass das nicht irgendein Mensch sagt, der per Zufall gerade sein Büro in Rom hat, sondern dass es der Papst einer Weltkirche ist. Also so Schlagkraft ist halt eben auch, also kann auch etwas unglaublich Gutes sein. Und von daher ist es einfach unglaublich schade und wirklich, wirklich bedauerlich, wenn dann eine nahezu komplette deutsche Kirche, das muss man ja fairerweise auch sagen, die Reaktionen der Bischöfe sind natürlich nicht alle unisono. Es gibt ja auch die diese Klarstellung aus Rom total gut fanden. Aber es gab eben auch sehr deutliche Reaktionen der Bischöfe, die das eben nicht getan haben und die gesagt haben, es kann ja wohl alles nicht wahr sein. Also wir werden weiterhin, das war zum Beispiel die Aussage unseres Bischofs, wir werden weiterhin Menschen seelsorglich begleiten, egal in was für einer Lebenssituation sie sich gerade befinden. Punkt, Thema durch. So. Und unser Generalvikar hat sich auch nochmal sehr, sehr deutlich geäußert. Das Interview, ich weiß gar nicht, ob das WDR war, wenn ich das nachher nochmal wiederfinde, dann packe ich das gerne nochmal in die Shownotes. Und zu was führt denn das? Also das macht Rom jetzt vielleicht noch 2-3 Mal so etwas und das hat doch zur Folge, dass dann diverse, nicht nur Christinnen und Christen, sondern eben auch ganze Bistümer und damit Verwaltungseinheiten schulterzuckend darauf reagieren und sagen, ja gut, dann halt nicht. Dann, also im Zweifelsfall auch einfach sagen, ja gut, ist uns egal, was Rom sagt. Das führt dazu, dass es, also ich weiß nicht, das ist doch so eine Wegbewegung, das ist doch eine Bewegung hin in das Nicht-Miteinander-Sprechen. Ins Stummsein irgendwie. So. Ja, also um das Wort Kirchenspaltung nicht nochmal zu bemühen, weil ich nicht glaube, dass das passieren wird. Also es wird keine Abspaltung der deutschen Kirche geben. Das ist, glaube ich, nicht zu befürchten. Aber das führt zumindest dazu, dass das halt, wenn sowas von Rom kommt, dann halt in Deutschland einfach das große Schulterzucken losgeht und darauf nicht weiter reagiert wird. Ja, haben die halt gesagt, kann uns auch egal sein. Ja, mit den Worten einer hochgeschätzten Kollegin und Freundin von mir, ja, weiß ich, ist mir egal. So. Und das kann es halt nicht sein. Also das kann es wirklich nicht sein irgendwie, dass da so gar kein Dialog mehr stattfindet, sondern einfach nur auf der einen Seite also der Wunsch, wirklich aktiv Seelsorge zu betreiben und irgendwie die Kirche ins 21. Jahrhundert zu führen und auf der anderen Seite eine Position, die sagt, nee, in den 60er Jahren war es schon ganz gut und da bleiben wir jetzt auch, Punkt. Und das ist
50er.
So. Ja, oder so. Und das ist so dieses, irgendwann haben sich die beiden nichts mehr zu sagen, ja, wie in einer schlechten Ehe. Das kann es doch nicht sein. Und das ist das.
Ja, kann ja nicht einer immer nur von oben drauf hauen und die anderen versuchen kreativ zu sein, ne? Das ist ja. Es ist ja kein Dialog.
Und mich würde an der Stelle übrigens wirklich, ich weiß gar nicht, ob das unseren Hörerinnen und Hörern so klar ist, nur weil Flo und ich jetzt für Kirche arbeiten, heißt das noch lange nicht, dass wir Ahnung haben, was in den Zentren der Macht so passiert. Also ich bin immer schon glücklich, wenn ich so ein bisschen verstehe, wie so die Informationswege innerhalb von bestimmten Verwaltungseinheiten eines Bistums irgendwie funktionieren. Das finde ich immer schon ganz gut, das irgendwie zu verstehen. Okay, und dann, ne, muss das Gremium mit einbezogen werden und dann hat der noch was dazu zu sagen und der muss übrigens auch einbezogen werden, weil den das auch betrifft. Ich habe genau keinen Einblick, was da in Rom exakt passiert. So, ich las einen Artikel, in dem also erklärt wurde, dass dieses Schreiben aus Rom normalerweise Gegenstand eines monatlichen Treffens des Papstes mit seinen Kardinälen gewesen wäre. Und möglicherweise war dieser Satz auch schon nicht ganz korrekt. Und dass dieses Treffen halt ausgefallen ist wegen Corona und deswegen wurde das Ganze irgendwie quasi im Umlaufverfahren irgendwie per E-Mail oder Rohrpost oder was immer man da in Rom benutzt, also irgendwie rumgegeben und der Papst hat dem halt nicht widersprochen, was also als Zustimmung gewertet worden ist. So, also auch da wieder, ne? Wer hat das eigentlich jetzt konkret beauftragt? Wer hat gemeint, er muss sich da vors Mikrofon stellen und hat der Papst das eigentlich wirklich gut gefunden oder nicht oder interessiert es ihn nicht oder was genau ist da eigentlich exakt passiert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mich würde tatsächlich im Moment gerade wirklich interessieren, ob die Reaktion aus Deutschland, die ja nicht nur von Seelsorgern irgendwie vorgenommen wird, also von diesem besagten 2000 mit Unterschrift, sondern eben auch von Bischöfen, die offizielle Pressestatements gegeben haben, in denen sie in entweder sehr stark oder eher abgeschwächt nochmal deutlich gemacht haben, dass sie mit dem nicht übereinstimmen. Und sich da, zumindest wenn man zwischen den Zeilen liest, wohl auch nicht dran halten werden. Ja, was für eine Reaktion löst das in Rom aus? Ich habe keine Ahnung, aber mich würde es wirklich interessieren, ob das wahrgenommen wird. Oder ob auch in Rom das große Schulterzucken losgeht und die sagen, ja, die Deutschen hören halt nicht auf uns. War ja immer schon so. Also, ne? Ich weiß nicht, was da passiert. Weil wozu
ja, es bleibt spannend auf jeden Fall.
Ja, so. Naja, solange es halt nicht so konkrete organisationale und auch Geldströme betreffende Strukturen geht, wie damals, also in Frage stehen, wie damals halt mit der schwangeren Konfliktberatung, wo es ja wirklich Beratungsstellen gab und halt wirklich einfach Struktur gab und wo Geld geflossen ist und wo so mal Kirche und Politik und wo Kirche eine gesellschaftliche Funktion erfüllt hat und so weiter oder miterfüllt hat, war ja natürlich nicht die einzige, die schwangeren Konfliktberatung angeboten hat und so weiter. Solange das nicht ist und solange da jetzt die Kirche nicht die Möglichkeit hat zu sagen, diese Struktur ist aus uns, das ist so geil, ne, weil das, sag mal, das strukturelle Sünde sich so richtig schön verdreht in dem Moment. Also das ist eine sündhafte Struktur oder darin ereignet sich Sünde, deswegen verbieten wir die und wir verpflichten alle Bischöfe darauf, dass sie sämtliche ihrer Einrichtungen schließen. Solange ist ja auch die Handhabe relativ gering. Also das Einzige, was Rom halt machen kann, ist halt Bischöfe, die halt irgendwie unliebbar sind, halt absetzen und dann irgendeinen Rom-Treuen dahin schicken. So. Ne?
Ja.
Was sonst?
Genau. Richtig. Das können sie versuchen.
Und das können sie nicht versuchen, das können sie einfach machen.
Ja, das stimmt, aber da wollte ich gerade raus.
Aber genau, aber das verschärft ja die Nicht-Diskussion nur noch umso weiter, umso mehr. Ne? Also ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, es gibt ja, ich weiß nicht, war das die Diözese Chur in der Schweiz oder so? Da gibt es ja irgendwie so einen Prozess, wo also einen
aber über sowas Jahrzehnte von keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Kur, ne?
Schweizerische Hörerinnen und Hörer mögen uns das bitte beibringen, weil ich weiß es wirklich nicht.
Ich glaube, es war Kur, wo also über die letzten 30 Jahre halt ein schleichender und immer sich verschärfender Entfremdungsprozess zwischen den Menschen in den Kirchengemeinden und der Bistumsleitung stattgefunden hat, dass am Ende gar keine Diskussion mehr zwischen den Gläubigen und der Leitung überhaupt mehr möglich war. Und Rom da einen Bischof nach dem anderen hingeschickt hat und verbrannt hat und so. Also es ist immer noch ungeklärt, wie das so weiterläuft. Sowas kann sich halt über Jahre und Jahrzehnte hinziehen, ist dann natürlich leidvoll für Leute, die halt irgendwie drinstecken, aber im Großen und Ganzen halt auch wieder relativ irrelevant, ne? Und bedeutungslos. Also es ist, wie gesagt, ole ole.
Genau.
Möchtet ihr eine waghalsige Prognose wagen? Oder ist es dafür zu früh? Oder schon alles zu spät? Wer weiß?
Boah. Also,
nun.
Ich habe es ein bisschen ja versucht. Also, noch mal klarzumachen, dass mich an dieser Stelle jetzt wirklich. Ist mir vielleicht auch gerade im Gespräch nochmal so richtig deutlich geworden, dass mich jetzt tatsächlich interessieren würde, ob das in Rom irgendwie angekommen ist. Was Flo gerade sagte, im letzten Moment, so als allerletzte Waffe, hat natürlich der Vatikan die Möglichkeit, einen Bischof abzusetzen. So, das kann der aber auch nicht einfach so machen. Also der schickt ja nicht einfach jemanden hin und sagt, so, du bist jetzt kein Bischof mehr, sondern dann braucht es ein richtiges Verfahren. Da ist Kirchenrecht dann vielleicht doch auch wieder gar keine so schlechte Einrichtung. Und ne? Also ja, doch. Und das ist so etwas, wo was natürlich möglich ist. So, das kriegt man, das könnte man tun. Bei einem Bischof, den man als Ärgernis irgendwie erlebt. Wir haben das übrigens mitbekommen bei, ich meine, es war Burke, ne, der versetzt worden ist zum Malteserorden. Ich glaube, das war er, der halt auch also völlig, völlig quergeschossen ist und den man dann quasi weg befördert hat. Zum, ich weiß gar nicht, was für eine Position der hatte, aber der ging dann irgendwie zum Malteserorden und da war er dann deren Bischof / Kardinal und dann war er auch irgendwie an der Stelle kaltgestellt. So, das ist wahrscheinlich eher das, was man macht. Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass man Leute jetzt wirklich absetzt, es sei denn natürlich, und das ist ja eben quasi neues, altes Recht, haben sich schuldig gemacht innerhalb eines Missbrauchsskandals, beziehungsweise der Vertuschung von sexualisierter Gewalt in ihrem Bischof, in ihrem Bistum strafbar gemacht. Dann ist ja, tatsächlich.
Oder wie damals bei Thebats von Elster, genau, auch einfach so, dann abberufen, ja, und nach Rom, der sitzt jetzt in irgendeinem Büro, macht da irgendeine, das halt dann.
Richtig, aber ich meinte so eine richtige, ja, Absetzung mit kein Bischof mehr sein und auch keine Kongregation mehr kriegen und keine Aufgaben mehr kriegen, sondern wirklich, wirklich abgesetzt sein. Also das droht ja eigentlich nur noch.
Na, kein Bischof mehr sein geht ja auch kirchenrechtlich gar nicht, weil die Weihe ist ja auch Charakter indelebilis, theologisch betrachtet. Und ja, man kann nicht einfach entbischöft sein.
Ja, so ja, ohne du weiteres, weißt, was ich meine. Also ohne
oder leisiert, das hört ja. So, ist egal. Ich glaube, es ging jetzt auch eher, glaube ich, wenn ich die Maike richtig verstanden habe, jetzt gar nicht so um, sondern eher, wie sich die ganze Frage jetzt so weiter.
Genau, so, darauf wollte ich jetzt gerade raus.
Lass die Maike nochmal eben, um das anzuschärfen, weil.
Ja, ich schärfe mal. Ich glaube, was mich halt wirklich brennend interessiert, und da würde ich gerne manchmal wirklich in die Zukunft gucken können, ist die Frage: Schafft es die Kirche TM, wenn auch erst nur fragmentiert, vielleicht in einigen Regionen der Welt, aber schafft sie es, quasi wirklich diese Themen Liebe zwischen Menschen wirklich einfach größer zu fassen? Also wird man es irgendwann mal erleben, dass zum Beispiel die katholische Sexualmoral anders formuliert wird, zum Beispiel auch im Katechismus als jetzt? Es ist ja schon mal noch drastischer dort geschrieben gewesen über homosexuelle Menschen. Da hat es schon gewisse Anpassungen gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das sich doch weiterentwickelt, auch wenn es natürlich für unser aller Geschmack wahrscheinlich viel zu lange dauert? Gibt's überhaupt eine Chance? Oder seid ihr so realistisch, pessimistisch, dass ihr sagt, nee, man macht einfach weiter und guckt, dass man so seinen Weg findet?
Also ich würde sagen, die Kirche, du hast ja gesagt, die Formulierung Welt, schafft die Kirche das? Ich würde sagen, die Kirche schafft überhaupt gar nichts, wie sie auch noch nie irgendwas jemals geschafft hat. So, ne? Aber wahrscheinlich wird am Ende alle Struktur und alle Organisation und alle Macht und Gewalt, die in der Kirche vorhanden sind, sich dennoch als viel zu kleines Hindernis für die große Liebe Gottes erweisen, die sich irgendwann hoffentlich in allem durchsetzt, sogar auch in der Kirche. Und ja, insofern glaube ich schon, dass sich da irgendwie irgendwann was ändern wird. Aber wie gesagt, nicht, weil die Kirche das schafft. So, das glaube ich nicht. Also wahrscheinlich wird die Kirche einfach massiv an Bedeutung verlieren. Noch viel, viel krasser. Es wird wahnsinnig viel, viel krasser noch, als wir das jetzt gerade eben erleben, wird einfach zusammenbrechen und was dabei noch alles an Rückzugsgefechten kommen wird und an Auseinandersetzungen und an billiger Menschelei, weil was anderes ist das jetzt ja quasi auch nicht, was wir jetzt erleben. So. Das wird bestimmt alles nochmal schlimmer und ja, aber am Ende wird es halt einfach nicht so viel bedeuten, glaube ich.
Weil, ja, danke.
Also ich glaube, dass wenn ich jetzt, wann dann, offen gestanden. Also es, innerhalb des synodalen Prozesses gab es ja, wie gesagt, auch diese Studientage, die wir hatten. Und ich fand also sehr interessant, dass es Professoren gab, die sagten, also das Zeitfenster zur Veränderung haben wir jetzt. Nicht in 10 Jahren, jetzt. Und ich glaube im Übrigen auch, dass die Corona-Pandemie da durchaus ihren Beitrag dazu hatte. Wenn man jetzt sich mit Menschen unterhält, die irgendwas mit Zahlen zu tun haben innerhalb von Bistümern, dann sagen die, wir rechnen bereits mit den Budgets des Jahres 2030 und gar nicht mehr mit dem, was wir eigentlich für 2021, 2022 gedacht hatten, weil dass sich jetzt alles was wir prognostiziert haben für die nächsten 10 Jahre, quasi jetzt realisiert und nicht erst in 10 Jahren. So. Und das macht auf der einen Seite natürlich ganz, ganz viel kaputt und zerstört sehr viel. Das ist das, was Flo gerade sagte. Gibt auf der anderen Seite aber auch unglaublich viele Freiheiten. Weil halt diese ganzen Strukturen, die uns bisher gehindert haben, jetzt alle ihre Dysfunktionalität unter Beweis stellen und insofern auch nicht mehr länger im Weg sein können. Was ich gerade versucht habe anzufangen, würde ich durchaus als Prognose wagen. Ne? Also wir erleben jetzt gerade, dass nicht ein Bischof sich gegen eine Äußerung aus Rom gestellt hat, sondern ziemlich viele. Also ich weiß gar nicht, 8 oder 9 haben irgendwie tatsächlich gesagt, das machen wir nicht. Und das ist halt, also bei der Schwangerschaftskonfliktberatung, das Beispiel, was Flo vorhin brachte, gab es das nämlich genau nicht. Da gab es am Ende einen einzigen Bischof, der sich noch irgendwie getraut hat, dagegen Stellung zu beziehen. Und der hatte halt keine Handhabe, weil er halt alleine war. Und das erleben wir jetzt gerade genau nicht. Sondern da bilden sich jetzt Allianzen und da sprechen jetzt immer mehr mit einer Stimme. Und es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob ich als römische Institution mit einem einzigen zu tun habe, der ausschert, oder mit 8, die wiederum ganze Bistümer unter sich haben. So. Und ich würde gerne etwas ins Feld führen, was Flo eigentlich normalerweise mal anbringt, und das ist Graswurzelbewegung beziehungsweise Christinnen und einfach die Realität, die jeweils im Alltag existiert. Ja. Und ich glaube, die hat immer schon kirchliche Regularien und Bücher und Festlegungen und keine Ahnung was überholt, war immer schon weiter voraus, was ja auch so sein muss.
Das ist ja das, was ich gerade mit der sich durchsetzenden Liebe Gottes meinte.
Genau, ne? Richtig, exakt.
So, das.
Genau, und ich glaube, das nimmt jetzt nochmal Fahrt auf. Und ich glaube, das wird nochmal krasser werden. So, und ja, das, also die Landschaft der Seelsorge wird sich nochmal radikal ändern. Auch die ganzen, also so das Bild, was wir haben, ja, die Aufteilung in geografische Pfarreien wird sich nochmal ändern. Die, also bin ich stark von überzeugt. Ich glaube, dass auch nochmal die Frage nach Strukturen innerhalb von Bistümern sich nochmal stark irgendwie verändern wird und wir nochmal gucken müssen, was wollen wir eigentlich sein, wo wollen wir eigentlich hin? Und dass jetzt zum ersten Mal sehr laut auch die Frage gestellt wird, wofür sind wir eigentlich in dieser Welt? Wofür sind wir da? Weil wir diese Frage bisher immer beantwortet haben, mit dem Kirchenbild der 50er, 60er Jahre. Ja, so, wir sind Verwalter des Heils und im Übrigen sind wir dazu da, die Eucharistie zu feiern. So, das erste ist falsch, das zweite ist eine Teilantwort, aber eben nicht die ganze. Und so langsam schnallen wir, dass wir durchaus mehr sind als das und dass wir tatsächlich etwas sein können wie Heilsbringer in dieser Welt. Das ist übrigens, Flo hat ja vorhin den Professor Loffelt angeführt aus Holland, der sich dann auch hinstellt und sagt, was Kirche sein kann, ist unter anderem, und da ist ein guter theologischer Gesellschaft, wir können als heilsam für diese Welt erfahren werden und wir können dieser Welt Sinn stiften und das sollte unser Sinn und Zweck sein in dieser Welt und dafür sollten wir da sein. Und meine Vermutung ist, wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte, meine Vermutung ist, dass, was Flo auch gerade sagte, unglaublich viel kaputt gehen wird von dem, was wir jetzt an Struktur kennen und dass daraus wahrscheinlich, zumindest ist das meine innere Überzeugung, sehr viel Gutes erwachsen wird. Also eine neue Erkenntnis von Gesendetsein, von Menschen, die eine Gottesbeziehung haben und wirklich auch die Liebe in die Welt tragen wollen. So abgedroschen das jetzt klingen mag, aber ich stimme Flo da vollkommen zu. Und ich glaube, dass so die Angst vor der Veränderung, dass die verschwinden wird. Und auch da stimme ich Flo zu, das verwundert jetzt wahrscheinlich keinen, dass wir da so ziemlich dasselbe sagen. Ich glaube, das wird sehr schmerzhaft werden und ich glaube auch, dass wir uns da richtig in die Haare kriegen werden innerhalb der Kirche. Das wird so sein. So, und das ist auch der Teil, vor dem ich offen gestanden ein bisschen Sorgenfalten kriege, weil ich halt nicht weiß, ob wir das irgendwie in Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit irgendwie hinbekommen und miteinander reden und im Dialog sind oder ob wir uns ungefähr genauso zoffen, wie das momentan ganz viele Teile der Gesellschaft jetzt auch tun. Ja, und völlig unvereinbar werden. Auch etwas, was unser Generalvikar im Interview sagte, er sagte also, er sieht halt mit Sorge darauf, dass so die immer als konservativ irgendwie erklärt werden und die immer als liberal irgendwie einsortiert werden, dass die sich halt immer weniger zu sagen haben. Und dass da die Gräben immer stärker werden. Und wahrscheinlich wird das noch einmal so richtig, richtig knallen. Und das hat möglicherweise jetzt gerade begonnen, schwer zu sagen.
Ja, man kann den Eindruck jedenfalls so gewinnen, ne? Das stimmt schon.
So.
Und hattest du, Maike, das all diese Dinge immer schon mitbedacht und so weiter?
Du meinst, als ich, unterschrieben habe?
Um jetzt quasi wieder an den Anfang der Folge von heute zurückzukommen.
Ja, also was jetzt alles hier passiert, wie gesagt, keiner von uns hat natürlich eine Glaskugel. Das heißt, nein, kann man natürlich nicht alles mitbedenken. Aber ich werde manchmal gefragt, so im Freundeskreis, der durchweg nicht kirchlich unterwegs ist, wenn die so am Rande mal mitbekommen, was mich so umtreibt und auch, ja, doch wie krass mich das mittlerweile doch auch interessiert und irgendwie betrifft, warum ich denn, ob ich denn irgendwie die, ob ich meine, ich könnte jetzt irgendwie die Kirche retten oder so. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, mir diese Frage zu stellen oder überhaupt jemandem diese Frage zu stellen, weil da bin ich, glaube ich, auch ganz in deiner Richtung mit unterwegs, Flo, dass ich irgendwie sagen würde, diese Kirche oder die Kirche muss nicht gerettet werden, die muss auch kaputt gehen. Die geht kaputt, die macht sich selber kaputt. Menschen in der Kirche, mit der Kirche machen ganz vieles kaputt. Und das ist immer so, wo dann halt irgendwann die Glasglocken und die Mauern irgendwie zerschlagen werden, da kann halt wieder die Luft durch. Das ist auch irgendwie ein abgedroschenes Bild. Aber das ist eben der Punkt, der mich auch gereizt hat und wo ich eben auch jetzt sagen würde, ja doch, ich habe mir schon vorgestellt, dass das alles auch noch viel krasser wird als vor 4, 5, 6 Jahren, wo ich so angefangen habe, mich zu interessieren. Da waren ja im Grunde die Diskussionsthemen lagen da auch schon alle auf dem Tisch. Das ist jetzt alles ja auch gar nichts Neues. Ich bin jetzt, also ich erlaube mir im Moment einfach mal ganz große Freude darüber, dass es eben diese gewisse Welle von Solidarität untereinander gibt, zumindest zwischen den Menschen, die sich jetzt eben quasi sagen, wir geben uns jetzt nicht mehr damit zufrieden, dass wir das halt irgendwie machen, sondern wir wollen damit irgendwie rausgehen. So, wir wollen das zeigen, dass wir quasi uns nicht weiter verstecken wollen. Wir wollen auch gegen diese Kultur der Angst irgendwie aktiv werden und so. Und das finde ich einfach ganz großartig, ganz egal, wohin sich das entwickelt. Das wird weiter natürlich auch zu weiteren schlimmeren Konflikten führen. Aber ich denke mal, ich hoffe das sehr, dass immer mehr Menschen die Angst davor verlieren und sagen, okay, wir trauen uns jetzt auch aus der Deckung und auch zu vielen anderen Themen, die in der Kirche eben auch kontrovers diskutiert werden. Also ich erlaube mir phasenweise immer doch auch hoffnungsvoll zu sein. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt's irgendwann ja doch nochmal ein Konzil. Also ihr habt ja diese Folge auch über das Zweite Vatikanische Konzil gemacht, die ich auch nochmal sehr gerne empfehlen möchte, die nochmal nachzuholen, weil ich finde, man hat da auch jetzt ab und zu Déjà-vu, dass man denkt, naja, mal sehen, wo es jetzt irgendwie hingeht. Super aufregend auf jeden Fall.
In der Tat. Liebe Hörerinnen und Hörer,
naja,
ihr seid ja eigentlich, ich nehme das jetzt einfach mal als Schluss so ein bisschen. Ihr seid ja von uns eigentlich gewohnt, dass wir, ich würde mal sagen, in persönlicher Sachlichkeit über Dinge reden und also deutlich machen, was sie mit uns tun und so und warum das für uns relevant ist. Aber eigentlich immer versuchen, so einen kleinen Draufblick irgendwie zu geben und einfach nochmal zu erklären, warum ist es so, wie es ist und wo ist eigentlich das Problem und zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind und vielleicht einfach nochmal irgendwie ein bisschen Verständnis zu machen. Das war jetzt eine Folge, die war sehr persönlich geprägt. Ich gebe zu, ich hatte an dieser Ausrichtung dieser Folge da einen nicht geringen Anteil, weil ich irgendwo hin wollte mit meiner Fassungslosigkeit und wir uns gedacht haben, es ist mit Sicherheit auch gar nicht schlecht, wenn wir euch da mal einen kleinen Einblick in uns selber irgendwie geben. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar. und das war in Ordnung für euch. Ich habe vorhin ja absichtlich gesagt, dass wir jetzt nicht nochmal irgendwie die einzelnen Argumente pro und contra Segnung homosexueller Paare durchlaufen, so mit dem lapidaren Hinweis, da sei ja alles ausgetauscht. Wenn ihr das anders seht und sagt, also uns würde schon nochmal irgendwie interessieren, warum ihr denn meint, dass das irgendwie eine gute Sache wäre, solche Segnungsfeiern zu machen, oder wenn ihr sagt, es wäre schon mal schön irgendwie zu wissen, warum, wie denn so die Gegenargumente lauten und was denn da eigentlich so die Konfliktlinien sind, dann lass uns das bitte wissen. Dann machen wir nochmal eine, dieses Mal wieder ganz normale Gretchenfrage-Folge mit der Frage, wie geht eigentlich irgendwie katholische Ehe und was ist eine Segnungsfeier und wie gehen wir damit eigentlich um? Vielleicht machen wir die Folge einfach auch trotzdem, wissen wir noch nicht. Ich hoffe, ihr seht uns nach, dass es jetzt einmal sehr, sehr persönlich war, weil uns das an der Stelle einfach total wichtig war, dass wir auch nicht allzu lange damit warten. Und genau, also normalerweise das letzte Mal, dass wir, glaube ich, eine Folge gemacht haben, die zur aktuellen Themenstellung genommen hat, ist, glaube ich, auch schon wieder 6-7 Jahre her. Und das ist also Anfangszeit der Gretchenfrage. Und das haben wir, machen wir eigentlich nicht. Dieses Mal war es uns unglaublich wichtig, deswegen sind wir da jetzt bei gewesen. Und von meiner Seite aus schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt und euch das angetan habt, weil es auch natürlich lange nicht so strukturiert war, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid.
Wenn Maike gerade sagte, die Kirche macht sich ja irgendwie auch selber kaputt und so weiter, also ja, da stimmt schon, ne? Aber gleichzeitig, also mir hilft halt immer der Gedanke, so, also jetzt gerade, wo wir drei hier so zusammen saßen, das ist ja auch Kirche, ne? Also sie baut sich ja dann halt auch auf, ne? Also wir sind ja hier zu zweit, zu dritt zusammen, trotz mehrerer hundert Kilometer zum Teil, die zwischen uns sind und so weiter. Und das ist ja irgendwie auch echt, ne? Genauso wie es halt auch echt bescheuert ist, was manchmal auch so passiert in Kirche. Und mich persönlich macht das eigentlich immer ganz, ganz ausgeglichen und ruhig. Und ich denke mir dann halt so, wer bin ich, dass ich jetzt das eine gegen das andere aufwiegen wollte? Und freue mich halt an den guten Zeiten und an den guten und für mich als segensreich erfahrenen Momenten eben der Auseinandersetzung und des gemeinsamen Unterwegsseins, so wie wir das jetzt heute auch hatten, wo irgendwie dann auch Raum war für Persönliches, ne? Für Ärger und Hoffnung, für Trauer, Freude, Hoffnung, Angst, alles, ne? Das Ganze, was so das Leben ist. In diesem Sinne, auch ihr da draußen, liebe HörerInnen, mit deutlichem Sternchen, also wirklich alles, was es zwischen Männern und Weiblein gibt, ne? Also alles. Lasst euch nicht kirre machen, seid gesegnet, passt gut aufeinander auf und wir freuen uns dann auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Gretchenfrage, der gesellschaftlich-theologische Podcast aus
Duisburg.
Kiel. Entschuldigung, Kiel.
Und Gelsenkirchen.
Macht's gut.